Die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz mit dem Tanjev
und dem Pi.
Das war eben Dieter Mittendorf mit seiner Swing Party an diesem Morgen. Jetzt wird es ein bisschen weniger swingig. Heute wollen wir wieder über Computerthemen reden. Heute das Thema der Sieg des Grundrechts, das Bundesverfassungsurteil, wie nennt man das denn? Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
So richtig, rum,
ne? Richtig. Richtig. Zur Vorratsdatenspeicherung.
Ist gerade diese Woche gefallen.
Genau. Am 9. November 2007 hat die damalige Bundesregierung ein Gesetz beschlossen, welches einen weitreichenden Eingriff in die Grundrechte deutscher Bürger bedeutete, die Vorratsdatenspeicherung. Am 2. März 2010 hat das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz wieder aufgehoben. Wir sprechen in dieser Sendung über das Gesetz, das Urteil und welche Lektionen die Regierungen daraus nicht lernen.
Und wir haben einen Interviewpartner, der live bei der Urteilverkündung dabei war, dass er ein bisschen von den Eindrücken dort vor Ort schildern kann.
Der Angelo Weltens, der ist, was hast du gesagt?
Der ist von der Piratenpartei.
Der Vorsitzende? Nee.
Hat er
uns im Vorfeld erzählt?
Im Interview ist es auch noch.
Die hat's vergessen.
irgendwie Geschäftsführer oder sowas von der Piratenpartei
Rheinland-Pfalz. Genau. Und bevor wir in das Thema einsteigen, machen wir erstmal Musik. Ich habe Boris Sempler dabei heute. Und zwar den dritten. Creative Chaos Sampler, dazu sagen wir dann später auch nochmal kurz mehr. Und wir fangen erstmal an mit Jamin INC, Was ist härter, Version 2.
Wir möchten Sie bitten, in eigenem Interesse während des nun folgenden Musikprogramms Ihre Fenster und Türen fest verschlossen zu halten und alle anwesenden Nicht-Familienmitglieder für die Dauer der Sendung aus dem unmittelbaren Hörbereich Ihres Rundfunkgerätes herauszubitten, um eine öffentliche und somit für Sie gebührenpflichtige Aufführung auszuschließen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun viel Freude bei dem ungestörten Genuss unseres Programms.
Nee, Party ist vorbei. Könnt ihr knicken. Ui, Gebühren für die Künstler. Mann, ich bin auch selber Künstler. Ich bin Lebenskünstler. Hartz IV, zwei Kinder, ein Hund, ein dickes Auto. Ich meine, was ist los? Geh mal! So Open Source. Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir saugen per ISDN oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Trara, hey, einfach nur da. Im kostenlosen Verfahren per MP3. Doch so langsam krieg ich Angst, aber nicht vor der Polizei. Denn vor der GEMA, vor der GVL, der GEZ. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist härter? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Fans? Hartes das Ziel, nach dem sie streben. Hartes, dass sie Dreck auf alle geht. Hartes nicht der starke Gesicht. Hartes, wenn Musik an den Geblut zerbricht. Wenn Rocker ihre Plattform verliert. Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verliert. Ist jeder einzelne Zweck, der geopfert wird, so geht bei und Gamer.
Wir gehen in die Charts, wir gehen in Herzen. Ein Blick auf die Charts bereitet mir noch Schmerzen. Popstars, Wanted Wonder Images. Kein Wunder, wenn aus der Stadt Talentbedingung ist. Wir brauchen nicht noch mehr Interpreten. Wir brauchen talentierte Typen mit echten Charakteren. Euer Zeug ist zu billig, hat zu wenig Qualitäten. Wir verlangen für den Schrott zu viel Moneten. Finanziert Kopierschutz und Anwaltskanzleien. Ihr versucht den Fans die Hand abzuschneiden. Kriminalisiert den Käufer, der euch finanziert. Kein Wunder, dass ihr ihn am Ende verliert. Schon mal ein Buch mit Kopierschutz gesehen. Denn das ist auch der Grund, warum sie noch über den Laden stehen. Macht so weiter, aber rechnet nicht mit Erfolg. Gute Musik überlebt auch euch. Ja, Mann, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es gibt nur einen Mann, der mir aus der Klemme helfen kann. Boris!
Ich geb euch Feuer!
Ist nicht gelogen, Bro. Es gibt auch ohne GEMA sowieso. Gib jetzt mal Gas mit Gemini NC. Und ein dickes Fuck an die Industrie. Wieso lieber, ein Fingerbanker zu bleiben, dicke Songs zu schreiben, kostenlos zu verbreiten, geteilte Meinungen, Rules und Style zu feilen, fette Mucke zu machen und mit allen zu teilen. Original oder Imitat, 10.000 Bundesbürger potenziell verklagt. Darum sind wir hier auch hier und fragen, was ist das? Das steht doch schon im Internet. Wir haben we'll be right back.
verlieren ist. Das Schicksal derer, die im Weg zu früher verlieren. Ist jeder einzelne Zeit, der geopfert wird, so geht weiter, das Thema gescheit.
Das war Jammin 1C mit Was ist härter Version 2. Heute freie Musik, das hat man schon im Intro der Musik gehört. Ne?
Heute ist gut.
Heute spielen wir mal nur freie Musik.
Ausnahmsweise machen wir ja sonst auch immer, aber...
Wir spielen eigentlich immer freie Musik. Das ist Boris Sampler, den kann man auch runterladen. Der Sampler zu unserer Creative Chaos Party, die findet statt. Ist das eigentlich genau regelmäßig? Nicht, glaube ich. Also wir hatten 3 oder 4
Weiß ich gar nicht. Ja.
Da bin ich selber gar nicht so involviert und ich bin auch gar nicht immer da, muss ich gestehen. Du auch nicht, ne?
Doch, ich bin da eigentlich schon immer.
Ja, super. Genau. Einfach mal auf unsere Website klicken, da wird es immer angekündigt, cccmz.de. Und das ist der Sampler dazu, ausnahmslos freie Musik, die man frei im Internet runterladen kann. Wir werden diese Musik hinterher in einer Playlist auf unserer Seite veröffentlichen, außerdem entsprechende Links, sodass ihr die runterladen könnt, falls die euch gefallen hat. Unser Thema heute ist der Sieg des Grundrechts. Eigentlich hätten wir ja schon öfter mal eine Sendung so nennen können, weil das ja immer wieder mal vorkommt.
Das ist ja auch immer schön, wenn das Grundrecht siegt.
Hat was, ja. Vor allem bei so einem coolen Grundrecht, hat auch nicht jeder wahrscheinlich.
Ja, ja, aber schade eigentlich, dass es siegen muss, dass es diese Notwendigkeit gibt.
Ja gut, das hatten aber unsere Landesväter wohl auch so vorgesehen, dass es da entsprechende
Gerichtsbarkeiten gibt. Das war so geplant, ja.
Und das Bundesverfassungsgericht hat wieder zugeschlagen. ich sage ja immer scherzhaft, die Regierung ist nach Karlsruhe umgezogen.
Ja, ich glaube auch, die schaffen da die eigentliche Arbeit.
Ja, ja, genau. Heute geht's um die Vorratsdatenspeicherung, ein Gesetz, das eigentlich ein alter Hut ist. Wurde nämlich beschlossen am 9. November 2007. Stimmt das? 9. Ich habe natürlich... Das Plenumsprotokoll
ist schon
dabei.
Auf jeden Fall.
Ja, 9. November, Freitag, der 9. November war das, die 124. Sitzung des Deutschen Bundestages hat das damals beschlossen.
Worum da werden wir auch noch ein bisschen draus zitieren.
Genau, worum ging es überhaupt in dem Gesetz oder in dieser Novelle, im Gesetzesentwurf?
Ja, war ja auch groß in der Presse jetzt, aber vielleicht hat es jemand noch nicht mitbekommen. Es ging darum, um Verbindungsdaten der Kommunikation auf allen Wegen zu speichern. Präventiv für alle Bürger, egal was man verbrochen oder auch nicht verbrochen hat, und diese Daten über 6 Monate aufbewahrt. Im Einzelnen ging es dann darum, dass man beim Telefon die Rufnummern speichert, wer mit wem telefoniert hat, von wann bis wann, wie lange das Gespräch gedauert hat, wenn man mobil unterwegs war, auch mit welchem Telefon, also es gibt da so eine Gerätekennung, E-Mail, die dann mitgespeichert wird.
Bezeichnet das Endgerät,
genau.
Weltweit eindeutig.
Und beim Mobilfunk hat man ja auch immer Daten, wo man gerade ist, also zumindest die Funkzelle, aber zumindest in großen Innenstädten sind die halt schon recht genau. Also,
weil die so relativ dicht zusammenstehen.
GPS ist ja auch nicht auf einen Meter genau, aber ja, mit den Funkmasten kann man einen schon recht gut nachvollziehen, wo man gerade ist.
Gibt ja so Services von diversen Mobilfunkanbietern, zum Beispiel von E-Plus habe ich das mal ausprobiert. Nee, gar nicht, das war O2, damit ist aber egal. Da kann man so sein Handy suchen, falls man das verloren oder verlegt hat. Und das habe ich hatte das gar nicht verlegt, ich wollte das mal ausprobieren. Und es war auch nicht ganz genau bei mir zu Hause. Es lag dann angeblich um die Ecke irgendwo.
Mitten auf der Straße.
Aber die Stadt stimmte, also es war schon die richtige Umgebung so. Und da kann man zumindest sehen, ach Mist, auf der Arbeit liegt zum Beispiel. Sowas.
Oder bei der Freundin.
Oder bei der Freundin, ja, genau.
Gut, das wird gespeichert. Allerdings nicht die Gespräche, also nur mit wem man dann telefoniert hat. Dann weiß man dann nur, gut, der hat jetzt mit dem Tanja telefoniert, aber man weiß halt nicht, was er gesagt hat.
Das stimmt. Das ist aber auch nicht immer nötig. Wenn ich die Telefonseelsorge anrufe, ist das, braucht man eigentlich
den Inhalt schon
gar nicht so
aus,
ganz
ja.
genau zu speichern. Da ist schon ungefähr klar, was los ist.
Ja. Genau, aber es wird nicht nur Telefon gespeichert, sondern auch E-Mails. Mhm. Also immer der Absender und der Empfänger. Wieder auch der Zeitpunkt und die IP, also die Internetadresse, die einen eindeutig, PC eindeutig identifiziert, wenn man im Internet ist. Genau, die dann halt auch also wieder vom Sender und Empfänger, je nachdem, wenn man es halt abschickt, halt vom Sender und wenn man es empfängt, vom Empfänger. Also im Prinzip hat man immer beide Seiten. Dabei halt auch wieder nicht der Inhalt, sondern nur, dass der Kontakt stattgefunden hat. Wobei allerdings auch der Zugriff auf das Postfach protokolliert wird. Fand ich auch sehr spannend. Also wenn man zum Beispiel irgendwie einen E-Mail-Client wie Outlook oder so aufhat, dann prüft er, wenn man im Internet ist, alle 10 Minuten oder so, je nachdem wie man das eingestellt hat, nach neuen E-Mails. Und jedes Mal wird dann halt die IP-Adresse protokolliert. Also im Prinzip kann man damit, wenn man E-Mail-Client aufhat, immer nachvollziehen, welche IP-Adresse man im Internet hatte.
Ja, stimmt. Ja. Ach so, genau, weil die IP-Adresse ja dann an das E-Mail-Postfach, also zugeordnet werden kann.
Ja. Genau, und wenn man dann halt mal im Internet gesurft ist, wurde halt auch nicht die Seiten gespeichert. Also wie gesagt, Inhalte wurden nicht gespeichert, sondern immer nur Verbindungsdaten, wie man das so nennt, Verkehrsdaten. Halt, dass man mit dieser IP-Adresse zu dieser Zeit unterwegs war.
Richtig.
Dass man das später zuordnen kann.
Und beim Surfen eben auch?
Genau, beim normalen Surfen auch einfach, wenn man sich eingewählt hat, beim Provider.
Welche Seite man wann aufruft.
Ja, beziehungsweise der Router macht das ja automatisch, meistens bei den Leuten. Wenn man irgendwie Internetflat hat oder so, dann hat man irgendwo einen kleinen Router in der Ecke stehen, der wählt sich dann ins Internet ein und ja, dann ist man da protokolliert. Und auf der anderen Seite wird dann halt von den Bestandsdaten her von dem Provider erfasst, welcher Kunde was für Daten hat, man muss irgendwie die Telefonnummer und E-Mail-Adresse von dem kennen und die Anschrift und Geburtsdatum und wann der Vertrag begonnen hat, so Details.
So, und das wird dann erstmal gespeichert auf Vorrat 6 Monate lang. Das Ganze basiert auf einer EU-Richtlinie. 2006/24/EG ist das.
Genau, die haben sich das nicht selber ausgedacht, sondern die haben das nur übernommen.
Genau, gut, die haben mitdiskutiert im EU-Parlament.
Richtig.
So, muss man sagen. Und
nee, ich meinte nur, dass sie das sich nicht selber ausgedacht haben, dass man das unbedingt mal machen müsste, sondern...
Also nö, das kam von anderen
Ländern. Das ist von oben halt.
Ja, genau, ja. Das haben andere Länder vorgeschlagen, dass man das mal machen müsste.
Ich meine, so Kinderpornografie, das halbwegs mehr von ihnen, also kam natürlich auch von anderen Ländern, aber das wurde halt nicht über eine EU-Richtlinie aufgezwungen. Nee, also ich meine, EU-Richtlinien muss man ja auch umsetzen, hat man ja auch gar keine Wahl im Grunde.
Richtig, man kann austreten.
Also, man kann austreten, man kann versuchen, sich gegen zu wehren. Manche Länder haben das auch gemacht oder tun das auch immer noch. Aber ja.
Also es gab eine EU-Richtlinie. Interessant ist dabei, dass Irland gegen diese Richtlinie geklagt hat vor dem EU-Gericht.
Jetzt weiß genau, gibt es auch so ein EU-Verfassungsgericht. Ich weiß auch nicht genau,
wie es heißt. Kein Verfassungsgericht, das der Europäische Gerichtshof heißt er einfach.
Ja.
So ist das.
Ja.
Ja. Und da haben sie geklagt. Allerdings noch nicht mal wegen des Inhalts des Gesetzes oder der Richtlinie, sondern irgendwelche Verfahrensgeschichten.
Haben aber auch nicht gewonnen.
Ja.
Muss man so ein bisschen dazu sagen.
Jedenfalls, ne? Jetzt haben wir es an der Backe. Die Bundesregierung hat das umgesetzt, was im Grunde ja dann nötig war. Und gut, das Gesetz regelt ja jetzt erstmal nur, was gespeichert wird, aber wer darf denn überhaupt zugreifen? Das ist ja jetzt eigentlich auch mal eine
Frage. Genau, also die Frage ist auch erstmal, wofür macht man das, warum sammelt man diese ganzen Daten an? Und das Ziel ist einfach die Kriminalitätsbekämpfung, dass man halt irgendwie zuordnen kann, wer mit wem Kontakt hat. Weil immer mehr Kontakt halt nur noch elektronisch aufläuft. Die Leute sind alle ständig am Telefonieren und gerade, also mein normales Telefon konnte man die ganze Zeit ja schon irgendwie ein bisschen protokollieren, weil das halt für die Abrechnung von den Providern sowieso gebraucht wurde.
Das war aber typischerweise dann nur 3 Monate.
Das war nicht so lange.
Ja. Oder vielleicht noch kürzer, je nachdem, welcher Anbieter.
Ich hätte jetzt auch keine Zahl gesagt, weil ich weiß es nicht. Aber
jemand von der Bundesregierung hat 2007 gesagt, es seien 3 Monate gewesen. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat.
Na, dann wird er das ja wissen.
Bestimmt.
Ja. Und auf jeden Fall für so Kommunikation, die halt übers Internet läuft, per E-Mail, per Internettelefonie, dafür gab es halt irgendwie keine Möglichkeit, das irgendwie aufzuzeichnen oder da irgendwelche Daten von den Providern abzuholen, weil die das halt nicht gebraucht haben, diese Daten zu sammeln für ihre Abrechnung. Wenn man irgendwie E-Mails verschickt, das ist ja meistens kostenlos, da interessiert die das nicht so. Ja, und man wollte damit vor allen Dingen Terrorismus bekämpfen, das ist ja jetzt seit 11. September immer noch aktuell. Aber inzwischen ist es auch Kindesmissbrauch und generell natürlich organisierte Kriminalität, Rechtsradikalismus und Phishing dazugekommen.
Ja, die Frau Zypris hat in dieser Sitzung, in der über dieses Gesetz entschieden wurde, 2007, auch erklärt, wie es zu dieser europäischen Richtlinie kam. Habe ich jetzt gerade entdeckt. Das Internet ist ja fantastisch. Man kann diese ganzen Protokolle runterladen. Das ist ja total super.
Von den Sitzungen?
Ja, ja, von dieser Plenarsitzung habe ich es mal in Auszügen ausgedruckt. Also man muss auch sagen, das fand ich auch interessant, die haben dann nicht nur über die Vorratsdatenspeicherung diskutiert, sondern die hatten irgendwelche obskuren Themen über die Schifffahrt und was weiß ich nicht, irgendwelche Sachen, von denen ich noch nie gehört habe, wo ich dann auch gedacht habe, Mensch, die müssen sich mit Sachen beschäftigen. Ich wollte kein Abgeordneter sein. So.
Ja, die müssen echt alles machen.
Also. Ja, ja, genau. Da kann man eigentlich auch verstehen, dass die sich da schon mal so ein bisschen vertun bei dem einen oder anderen.
Mhm.
Also die haben unheimlich viel im Kopf, scheinbar. ja, und die hat gesagt, das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung dient der Umsetzung einer europäischen Richtlinie. Wie kam es zu dieser europäischen Richtlinie? Nach den Attentaten von Madrid wurden anhand von Handys, die man gefunden hatte, festgestellt, mit wem die Attentäter zuvor telefoniert hatten. Auf diese Weise konnte man andere aus dem terroristischen Umfeld fangen, die an den Attentaten beteiligt waren. Das war der Anlass für England, Schweden, Frankreich und Irland, eine Initiative im Rat zu starten mit dem Ziel, dass künftig in ganz Europa Verbindungsdaten gespeichert werden. Also mit Rat ist der Europäische Rat gemeint. Interessant, Irland hat wohl den Antrag auch gestellt und hinterher geklagt.
Oh.
Allerdings eben nicht wegen des Inhalts, sondern wegen des Verfahrens. Und, naja.
Ja, vielleicht wollten sie dann nur sicher gehen, dass da nicht irgendjemand anderes dagegen klagt. Dann lieber selber geklagt.
Ja.
So, um zu sagen, also, um das Gesetz sozusagen verfestigen, das gibt ja auch manchmal, dass man sich irgendwie selbst anzeigt, um Rechtssicherheit zu schaffen.
Das war es aber jetzt, glaube ich, nicht in dem Sinne.
Okay.
Wie Frau Zypris damals auch ausgeführt hat, war wohl die Bundesregierung eher tendenziell dagegen, gegen diese Richtlinie und vor allen Dingen ging die Richtlinie viel zu weit und die sprach.
Genau, die haben da ja auch noch ein bisschen was runtergehandelt. Also es sollte ja ursprünglich viel länger
36 Monate Speicherfrist und so, und die haben es also zumindest so verhandelt, dass man am Ende auch mit 6 Monaten auskam.
Und halt auch nur für schwere Straftaten, dass man das halt nicht beliebig diese Daten nutzen kann.
Genau, richtig. Da gab es halt schon so ein paar Sachen und da bin ich über einen Begriff gestolpert, der mir ehrlich gesagt überhaupt nichts sagt, nämlich dass das Gesetz in der dritten Säule gewesen sei, dieser Entwurf. Das sagt dir aber wahrscheinlich auch nichts. Das hat irgendwie damit zu tun, in der dritten Säule braucht man eine 100%ige Zustimmung im Rat, um diese Richtlinie zu verabschieden.
Aha.
Irgendwie scheinbar. Und
da müsste man sich mal mehr mit dem Urheberrecht da auseinandersetzen.
Genau, ich habe da keine Ahnung. Und irgendwie haben sie es wohl...
Vielleicht haben wir ja einen Zuhörer, der uns das erklären kann.
Genau, dann könnt ihr mal anrufen, wenn das jemand weiß. Die Nummer ist 0611 60 99 333.
Einfach zu merken.
Einfach zu merken eigentlich, ja. Ich habe ein Schild zum Glück hier an der Wand.
Ich wüsste es auch nicht auswendig, aber zum Glück.
Und irgendjemand hatte das im EU-Rat auf die erste Säule geschubst. Irgendwie, keine Ahnung. Und da braucht man dann wohl nur noch eine Zweidrittelmehrheit oder so.
Ah, spannend, dass man das dann einfach so umändern kann.
Ja, einfach so vielleicht nicht.
Also, ja. Geschickt gemacht.
Ja, wahrscheinlich gibt es da definierte Wege, wie man sowas macht und so weiter. Und es muss ja möglich sein und so. Und Deutschland als blockierendes Land war dann halt plötzlich nicht mehr so blockierend, ne? Weil eine Zweidrittelmehrheit dann reichte.
Die kriegt man dann schneller zusammen.
Und genau dagegen hat Irland dann geklagt, ich glaube sogar zusammen mit noch anderen Ländern. Kann das sein, dass noch Rumänien dabei war oder irgend sowas?
Weiß ich nicht.
Unsicher. Jedenfalls, das war halt so ein Verfahrensproblem. Inhaltlich hatten die gar nichts dagegen, die hatten das ja mit auf den Weg gebracht.
Genau, in dem Urteil stand auch, glaube ich, drin, dass da keine menschenrechtliche Sachen, grundrechtliche Sachen geprüft worden sind bei dem Urteil.
Bei diesem EU-Urteil.
Ja.
Richtig. Nee, genau, richtig. Darum ging es einfach gar nicht in dem Verfahren.
Genau,
das wurde dann ist halt so eine interessante Randbemerkung. In Deutschland ist es dann umgesetzt worden in diesem Gesetz. Und das Bundesverfassungsgericht hat es dann wieder gekippt. Dazu habe ich auch ein extrem cooles Zitat gefunden in dieser Plenarsitzung. Und jetzt muss ich wieder blättern. Kleinen Moment. Das war auf Seite 5 oder so. Da hat nämlich der Herr Siegfried Kauder gesagt, Also er war halt quasi mitten in seiner Rede, ich lese jetzt nur mal den Satz vor. Deswegen, Herr Kollege van Essen, habe ich keine großen Sorgen, dass dieses Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht nicht standhält. Dieser Satz ist halt vor genau dem Hintergrund dieses Urteils jetzt extrem witzig.
Ja, hatte er wohl ein bisschen Unrecht.
Der hat sich da vertan.
Ja. Leicht, ja.
Obwohl, nee, er hatte recht, er hatte keine Sorgen.
Ja, ja.
Gut, aber es ist trotzdem gekippt worden.
Schnell passiert. Ja, mich wundert das ja eigentlich ein bisschen, wie wenig das irgendwie geprüft wird. Also ich dachte eigentlich, das müsste irgendwie absehbar sein, dass die bei ihren Gesetzentschlüssen schon sehen können, dass das nicht durch das Bundesverfassungsgericht kommt. Und also mich wundert es halt so ein bisschen, dass sie es dann so drauf anlegen, weil das ist ja für sie auch wieder extra Arbeit. Das müssen sie sich nochmal damit beschäftigen.
Ja, ist vollkommen richtig. Aber vielleicht ist es teilweise wirklich nicht so ganz einfach abzusehen, könnte ich mir vorstellen. Weil die Meinungen darüber waren halt auch in der Sitzung schon geteilt und vorher in der Bevölkerung geteilt.
Na.
Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Und was jetzt gerade die Richter beim Bundesverfassungsgericht davon halten, Also vielleicht ist es doch nicht ganz so eindeutig. Andererseits muss man auch sagen, ist ja nicht das erste Gesetz, was gekippt wurde.
Eben.
Und gerade aus dem Dunstkreis der Überwachung sind ja schon mehrfach Gesetze nicht unbedingt nur gekippt, sondern auch teilweise einfach korrigiert worden.
Ja, man kann es ja mal probieren.
Den Eindruck hat man so ein bisschen. Ne?
Es spart vielleicht auch Arbeit, aber es ist ja ist böse, sowas zu unterstellen, glaube ich.
Nicht in der Öffentlichkeit.
Wobei es jetzt auch ja CDU-Politiker gibt, die sagen, wir machen jetzt ganz schnell ein neues Gesetz, dafür müssen wir nur das Urteil abschreiben, weil da steht genau drinne, wie wir es machen müssen.
Das könnte natürlich sein, aber das ist natürlich auch eine Unterstellung, die wir hier nicht machen wollen. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert.
Ja, haben wir keine Ahnung.
Der Herr Kauder hat auch gesagt, im Übrigen dürfen wir nicht immer wie Kaninchen vor der Schlange vor verfassungsgerichtlichen Entscheidungen stehen, die noch gar nicht gefallen sind. Und dann gab es einen Einruf von Jürgen Geb von der CDU-CSU. So ist das, wir sind der Gesetzgeber. Was ich auch lustig fand, so diese politische Einstellung, ja, wir sind der Gesetzgeber, das Verfassungsgericht hat uns überhaupt nichts zu melden. Und wobei das war
hat
ja
sich dann so ein bisschen anders ausgestellt. Ein
Zuruf im Affekt, muss man natürlich sagen, also es war jetzt sicherlich nicht wohl vorbereitet.
Ja, Sie sind der Gesetzgeber und das Bundesverfassungsgericht ist dann der Gesetznehmer.
Die nehmen das dann wieder, ja. Stimmt. Richtig.
Ja.
Damals gab es auch in dem Verfahren einen Brief, ist jetzt falsch? Brief, eine Erklärung heißt es offiziell so. Eine Erklärung von mehreren SPD-Politikern, die für das Gesetz gestimmt haben, aber eine Erklärung abgegeben haben, warum sie dafür gestimmt haben. Obwohl sie von den Bedenken wussten, das will ich auch gleich mal vorlesen, allerdings machen wir vorher noch eine Musik.
Ja.
Und zwar wieder von dem Creative Chaos Sampler, diesmal von Vinky. Oh, vielleicht doch nicht, das kann ich nicht lesen. Sacrotin Nebokolos. Also Pi erklärt mir gleich, wie man das ausspricht. Telefonnummer, falls uns jemand über die europäische Gesetzgebung aufklären kann und möchte, ist die 0611 60 99 333. Hier ist der Chaos Computer Club Mainz. Oh, falscher CD-Player. Ich wollte eigentlich unseren Jingle einspielen, so ein Pech. Na gut. Hier ist der Tanjev.
Und der Pi.
Vom Chaos Computer Club Mainz mit dem Nordfunk auf Radio Rheinwelle 92,5. Man hört schon, das ist ein Bürgerradio. Hier können auch Laien senden.
Das wird nicht gefiltert, nicht zensiert.
Heute ist unser Thema das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung, das am 2.3., also vor ein paar Tagen erst, gefallen ist.
Was war denn das, Dienstag oder so? Hm?
Das war Dienstag, ja. Sowas. Hm. Gab es auch eine Party bei uns in der Kreativfabrik.
Ja.
An unserem Treffpunkt.
Haben wir ein bisschen gefeiert und Sekt getrunken.
Genau. Und wenn gerade keine Party ansteht, treffen wir uns trotzdem regelmäßig Dienstagabends. Wer Lust hat, kann da ruhig mal vorbeikommen und kann uns zum Beispiel aufklären, wie das mit der Gesetzgebung funktioniert.
Oder uns sonst irgendwas Nettes erzählen. Wir machen immer lustige Sachen, basteln irgendwas mit Elektronik, irgendwas, was blinkt und Krach macht.
Ja, eine Gruppe hat jetzt ein ferngesteuertes Auto gebastelt. Mhm. Können das mit SSH ansteuern.
Ja.
Ne, so, also
der Julian baut da auch irgendwie einen Roboter.
Den CT-Bot.
Genau.
Also das sah auch schon ziemlich schick aus. Der geht nur nicht. Der muss jetzt, der hat, braucht irgendwie eine neue Software und überhaupt, der Prozessor ist hops und so.
Passiert. Also ja, und der Tanjev baut so ein LED-Cube, also ein riesiger Würfel. Wie groß ist der?
Wir haben 10x10x10 Leuchtdioden eingebaut.
Mhm. Also ich meine, das ist von Ausmaßen, Ausmaßen ist ja schon recht.
Kantenlänge 40 cm, schätze
schon,
ich etwa.
Schon ein großes Ding auf jeden Fall.
Ja, schon.
Damit kann man dann 3D-animiert Figuren blinken lassen.
Ja. Der ist noch nicht ganz fertig, aber er blinkt schon so ein bisschen vor sich hin.
Sieht schon schick aus auf jeden Fall.
Ja.
Also wer das mal sehen will.
Einfach mal vorbeikommen. Was haben wir? Was gibt es noch so zu sehen? Es gibt natürlich viele interessante Leute,
ja,
die alle möglichen Dinge wissen und können und mit denen man sich unterhalten kann.
Bei uns gibt es Club Mate. So ein Getränk. Aber kennt natürlich keiner.
Außer aus unserem Mathematen.
Aus unserem Mathematen, genau.
Getränkeautomaten, der Club Mate ausgibt.
Ja.
Und genau, gibt es nicht so viel. Andererseits gibt es schon relativ viel. Ich habe jetzt gesehen, auf unserer Mate-Karte gibt es, glaube ich, über 170 Einträge mittlerweile.
Oh, allein in Deutschland. Das ist ja schon Wahnsinn.
Alles in Deutschland, ja.
Wow.
Ja, ja. Also Orte, an denen man Club Mate kaufen kann. Also Kneipen oder andere Computerclubs.
In Getränkehändler.
Oder Wien oder sonst wo.
Mhm.
Ach genau, Wien ist ja nicht Deutschland, aber da gibt es auch Club Mate.
Ja.
Kann man alles mal klicken, so cccmz.de, und da gibt es oben so einen Link auf Mate-Karte, wenn das mal interessiert.
Genau, wir machen auch manchmal Vorträge, manchmal in den Ferien machen wir Ferienspiele.
Stimmt.
Mit Kindern vom Ferienprogramm.
Lego-Roboter bauen.
Genau, das ist total beliebt.
Und so.
Ja. Leider immer nur mit beschränkter Personenzahl, aber.
Ja,
wie viel? Immer so 12 kommt Kinder immer gut an.
Mhm. Etwa. Immer so im Alter von wie. 12 bis 14 Jahren.
Ja, so.
Lass mich lügen, ja.
Ja.
Sowas, die Altersgruppe. Einfach mal melden, wer da Interesse hat.
Also nicht bei uns, bei der Stadt eigentlich.
Bei der Stadt. Kulturamt.
Das jetzt. Aber ansonsten bei uns.
Genau. Ferienspiele googeln. Am einfachsten. So.
Juvi heißen die, glaube ich.
Juvi, Jugend für Wiesbaden oder was?
Ja, so irgendwas. Das ist vom Jugendamt hier organisiert.
Okay, der Name war mir jetzt neu.
Aber ja, ich habe es auch nur auf dem Zettel gesehen.
Muss man auch immer mal auffrischen, schätze ich mal.
Ja, es muss ja auch hip klingen und modern. Aber wir sind total vom Thema abgekommen.
Das macht aber nichts.
Macht nichts.
Unser Thema war die Vorratsdatenhaltung, die Massendatenhaltung sozusagen.
Genau, und das will irgendwie, die wollen das irgendwie, oder es wurde die ganze Zeit protokolliert und...
Ja, das Gesetz ist in Kraft seit 01.01.2008 und ist Nichtachtung oder Verstoß wird geahndet seit 01.01.2009. Deswegen ist es eigentlich erst 2009 richtig ins Rollen gekommen. Ja.
Gut, als das dann beschlossen worden ist, gab es natürlich auch schon viel Kritik dagegen. Das wurde allerdings so ein bisschen gedämpft, weil die Politik gesagt hat, ja, es werden keine Inhalte erfasst. Und Bewegungsprofil kann man zwar erstellen, machen wir aber nicht. Und den Zugriff auf die ganzen Daten gibt es nur im Einzelfall, wenn gewisse hohe Voraussetzungen erfüllt werden, halt dass irgendwie eine schwere Straftat ist.
Mhm.
Der Geheimdienst durfte natürlich auch zugreifen, der darf ja alles. Aber ansonsten wurde das halt nur für erhebliche Gefahren. oder Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit.
Ja, oder für mittels Telekommunikation begangener Straftaten.
Genau, also das war dann halt im Text selber, stand das dann halt einfach so ein bisschen lapidar drin.
Ja.
Wenn man da ein Telefon benutzt hat für die Straftat, dann darf man da auch die Daten auslesen. Das war dann halt nicht mehr ganz so beschränkend und ich denke, das ist auch so einer der Gründe, warum das dann vor dem Verfassungsgericht gescheitert ist.
Mhm.
Weil sie halt zwar gesagt haben, wir beschränken das, aber es dann nicht im Text drin stand.
Aber es gab ja noch mehr Kritik, nehme ich an.
Kritik gab es haufenweise. Also allein, es gab schon eine Petition dagegen mit über 12.000 Leuten, die da unterschrieben hatten. Und die Klage vom Bundesverfassungsgericht war ja auch eine Sammelklage. Ich weiß gar nicht, wie viele, ich glaube 300 Leute oder so, die da geklagt haben.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Im Endeffekt.
Ich weiß auch nicht, ob ich mir das aufgeschrieben habe.
Also ich habe es nicht, aber das sind ja auch nur so Details. Waren auf jeden Fall mehr
genau.
als zwei.
Richtig.
Die sich daran gestört haben.
Das waren eine ganze Menge Leute. Es gab auch immer wieder Demonstrationen draußen auf der Straße.
Mhm. Klack, 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 klack. Ja, als Kritik wurde halt irgendwie genannt, dass man, dass die ganzen Daten an sich ja erstmal einen eingeschränkten Nutzen haben. Zum Beispiel, wenn man da irgendwie mit Terroristen fangen will, Terroristenanschläge aufdecken. Es ist ja so, dass man die Daten immer halt erst danach auswerten kann. Also man weiß ja nicht vorher, wenn der Anschlag kommt.
Ja, ist richtig.
Sondern kann dann im Nachhinein feststellen, wie es war, wie er damit zu tun hatte. Allerdings ist halt bei Terroristen, die sich selbst in die Luft sprengen, diese Abschreckung nicht besonders groß, weil die sind ja danach tot.
Ja, die kann man schwer noch härter bestrafen.
Ja. Ja. Und ich meine, die sind ja sowieso nicht so, na, so ganz richtig im Kopf, sagen wir jetzt mal so ein bisschen lapidar.
Ja,
ich denke einfach, Terroristen sind schwierig abzuschrecken.
Die haben andere Moralvorstellungen als wir.
Ja.
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 Ja, ja gut, sind aber man könnte nicht, vielleicht, die Argumentation war ja, man könnte vielleicht andere Beteiligte fangen, ne?
Mhm.
Bevor die zum Beispiel noch mehr Anschläge machen.
Genau. Aber es gab dann halt Studien aus anderen Ländern, wo es bereits diese Vorratsdatenspeicherung gibt. Und da hat sich halt gezeigt, dass irgendwie keine erhöhte Aufklärung oder verringerte Kriminalität, also es sind ja immer so zwei Seiten, also auf der einen Seite kann es irgendwie helfen, dass man Leute fangen kann, dass man irgendwie die Kriminalität einschränkt dadurch. Und auf der anderen Seite kann es ja eine abschreckende Wirkung haben, dass die Leute sagen, oh, das ist jetzt zu gefährlich, da begehen wir überhaupt gar keine Straftaten mehr. Und irgendwie konnten sie das beides nicht feststellen. Das Bundeskriminalamt hat dann im November 2005 auch eine eigene Studie gemacht, wie viel das denn so bringen würde. Und haben dann festgestellt, dass sie jedoch 381 von ihren 6,4 Millionen Straftaten nicht aufklären konnten, weil die Kommunikationsdaten gefehlt hatten. Also sehr, sehr, sehr geringe Zahl der Fälle, wo man halt diese Daten wirklich dringend gebraucht hätte.
Das in Prozent weniger als 0,1, ne?
Ja, also sehr, sehr gering.
Wobei die Aufklärung bei schweren Straftaten sowieso sehr hoch ist in Deutschland.
Ich denke auch.
Also Fahrraddiebstahl ist wesentlich problematischer.
Mhm.
Da werden noch lange nicht alle aufgeklärt.
Ja.
Und,
ich denke, das liegt auch daran, dass man halt für schwere Straftaten viel mehr Möglichkeiten hat an rechtlichen Mitteln, die man einsetzen kann. Wenn jemand umbringst, dann dürfen die ja von genetischen Fingerabdruck über Überwachung, über dürfen sie alles.
Mhm. Ja gut, genau. Und das hilft ja auch.
Mhm.
Und die Aufklärungsrate ist ja hoch. Jedenfalls der geschätzte positive Effekt lag halt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr niedrig.
Mhm.
Allerdings der Eingriff in die Privatsphäre oder in die Persönlichkeitsrechte lag dafür ein bisschen höher. Ne?
Genau, es war halt ein großes Missbrauchs- oder auch Irrtumsrisiko bei der ganzen Sache, weil man halt diesen Daten analysieren kann, im Prinzip das gesamte soziale Umfeld. Wenn man weiß, mit was für Leuten man so Kontakt hat, kann man schon viele Rückschlüsse ziehen. Gerade wenn man dann irgendwelche Bewegungsprofile aus den Funkzellen dann doch mal erstellt, auch wenn man sagt, dass man es nicht macht, kann man ja nie so ganz sicher sein. Spätestens der Geheimdienst wird es wahrscheinlich machen. Gut, aber die dürfen das ja auch. Nee, aber unabhängig davon weiß man ja nie. Vielleicht sagt man irgendwann, ach, wir haben uns überlegt, Bewegungsprofile sind doch nicht so schlecht und die Daten liegen ja da, dann machen wir das halt doch mal. Bei Mautbrücken hat man ja auch anfangs gesagt, die werden nicht zur Strafverfolgung benutzt. Und Mautbrücken sind ja auch so ein Ja, im Prinzip ein großes Überwachungsinstrument, weil damit halt alle Kennzeichen gescannt werden, die sich auf unseren Autobahnen bewegen.
Die auch werden dann eigentlich sofort wieder verworfen, aber das muss ja nicht sein.
Genau. Also
ja.
Das könnte man auch
also das umschalten, ist eigentlich ein, wenn man wollte. Genau, das ist halt so ein Argument, wenn man die Daten einmal hat, kann man damit auch Schindluder treiben. Natürlich will das keiner, aber es passiert halt vieles, was eigentlich keiner wollte.
Ja, und es ist halt auch so ein Missbrauchsrisiko, dass man halt zum Beispiel, wenn man halt das Handy nachverfolgt, weiß man nicht wirklich, dass das auch die Person ist. Man vermutet zwar, dass die Person, dem das Handy gehört, auch das Handy selber dabei hat.
Ja.
Aber wenn das Handy halt jetzt gerade jemand ausgeliehen hat.
Ja, gut.
Oder, ja.
Man kann halt die entsprechende Person fangen und dann hinterher immer noch überprüfen, ob das die richtige ist, eventuell.
Richtig.
Oder so.
Ja, aber ich meine, man kann damit auch irgendwelche...
Man kann sich ja vertun, meinst du?
Man kann sich damit vertun, dass man halt auch irgendwelche falschen Sachen untergeschoben bekommt. So mal schnell mit deinem Handy bei LKID angerufen.
Ja gut, das kann natürlich sein. Dann kannst du nur hoffen, dass das hinterher auch aufgeklärt wird. Andererseits soll das ja auch nur eine Hilfe, also nur ist gut, soll das ja nur eine Hilfe sein. Also man sagt jetzt nicht, oh, der hatte das Handy, der ist der Terrorist, sondern da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, um eine Verurteilung zum Beispiel herbeizuführen, das so von der Beweisführung her.
Ja, ich glaube auch so für Kriminalanalysen ist das auch ein großes Hilfsmittel, wenn man diese Daten hat.
Ja, das denke ich schon, ja.
Und da kann man ja viel nachvollziehen. Ja. Kriegt ja viel besseren Einblick in das Leben des Menschen. Kann besser beurteilen, ob der wirklich an dem Ort gewesen sein kann oder nicht.
Ob das plausibel ist.
Ja.
Ist richtig.
Auf der anderen Seite sind die Daten halt auch für zum Beispiel Wirtschaftsspionage oder so ein interessantes Ziel. Weil wenn du dann halt weißt, mit wem der Chef der anderen Firma telefoniert hat, hast du auch wieder ganz andere Einsichten in deren Geschäftsabkommen.
Würde natürlich voraussetzen, dass andere Firmen an diese Daten rankommen.
Natürlich.
Gut, allerdings.
Also wir gehen davon aus, dass die gut geschützt sind.
Natürlich.
Bei den Providern liegen die ja, aber kommt genauso, ja immer wieder vor. Also ich gerade meine
Telekom wie die 17 oder sowas gab es ja auch schon. Millionen Kundendaten der Telekom auch sehr gut geschützt waren.
Genau, da waren und die halt mal weg.
Genau, und man musste schon auf den Schwarzmarkt, um die zu kaufen. Und so, ja.
Ja, das kann dann halt auch noch in solchen Daten mal passieren.
Ist ein bisschen blöd. Datenskandale gab es ja in den letzten Jahren jetzt gehäuft. Ich meine, gut, es gab auch gehäuft Daten, muss man dazu sagen. Aber auf jeden Fall zeigt das, man kann Daten nicht gut schützen eigentlich. Also
ja. Man kann schon, aber oft wird es nicht getan, würde ich sagen.
Das ist zu teuer dann.
Ja.
Und ich meine, diese ganze Massendatenhaltung ist ja ohnehin schon recht teuer.
Und umso mehr Daten du sammelst, umso schwieriger werden sie zu schützen.
Genau, du musst das ja alles abspeichern und dann brauchst du ganz viel Speicherplatz und der muss auch entsprechend schnell sein, weil die Daten müssen ja auch genauso schnell gespeichert werden, wie sie anfallen.
Da müssen dann meistens noch irgendwelche Datensicherungen, Backups gemacht werden.
Das wird auch doppelt teuer und das ist technisch gesehen doch nicht ganz so trivial, wie man sich das erst vorstellt.
Ja.
Also es geht halt alles, aber es ist halt
eine Kosten. Umso mehr man damit macht, umso leichter kann man halt auch wieder Fehler machen, weil umso mehr Leute sind halt irgendwie damit eingebunden. Später werden die Festplatten vielleicht weggeschmissen und hat es jemand vergessen zu löschen.
Ja, das kommt dann auch noch dazu, genau. Ja. Ja, also die Vergangenheit hat gezeigt,
Risikofaktoren.
Wenn man Daten hat, werden die auch missbraucht. Ne? Ja. So ganz platt. Das nützt da nichts zu sagen, ja, aber wir schützen die. Ja, die waren alle geschützt und sind trotzdem missbraucht worden.
Richtig.
Letzten Endes.
Ja, was auch so ein bisschen, was sehr kritisch angesehen worden ist, ist, dass es halt nicht diese Einschränkung gab, die es bei sonstigen Überwachungen sonst gab, dass halt die Journalisten oder Seelsorger, Rechtsanwälte, Ärzte, dass solche Gruppen halt ausgenommen werden normalerweise von solchen Überwachungen. Das war halt bei diesem Gesetz nicht der Fall. Gerade bei Journalisten zum Beispiel hat man zum Beispiel das Problem, dass halt irgendwie der Informantenschutz, wo die ihre Informationen herbringen, im Prinzip damit auch uns informieren, dass man das dadurch irgendwie einschränkt, weil wenn die Informanten wissen, dass aufgezeichnet wird, ich habe mit dem Journalist telefoniert, dann lässt sich das auch schnell danach vollziehen, wenn der Journalist dann über einen, keine Ahnung, Zwischenfall im Kernkraftwerk was schreibt, ist dann recht schnell klar, der hat vorher mit dem telefoniert,
da lassen sich Sachen nachvollziehen.
Da muss man nicht wissen, über was er geredet hat.
Wir wissen auch aus der Praxis, dass der Presse die Informanten tatsächlich weglaufen, sagen so, oh ne, treffen uns dann lieber, ich rufe da lieber doch nicht mehr an. Also ich wollte nur Bescheid sagen, ich muss den Kontakt jetzt leider abbrechen, weil das ist mir jetzt doch zu heikel geworden, die Situation. Das heißt... Ja,
schon so ein bisschen Einschränkung der Pressefreiheit in gewissem Maße. Ja gut, also nicht direkt, aber halt...
Es gibt Informationsquellen, die versiegen und es gibt halt wenig andere Informationsquellen, wo man genau diese Informationen auch herkriegen kann. Mhm. Weil irgendwie beim Kernkraftwerk zu klingeln und sagen, ich habe da ein Gerücht gehört von wegen, keine Ahnung was, es wäre kaputt, dann werden die natürlich die Wahrheit erzählen, vor allem wenn du dich als Journalist ausweist. Ne? Mhm.
Es gab dann auch eine Fossa-Umfrage, ist ja ein bekanntes Institut für solche Umfragen, die untersucht hat, wie das dann ist, wenn die Verschwiegenheitspflicht von Ärzten und Rechtsanwälten, Seelsorgern, die auch Beichtgeheimnis haben an sich normalerweise. Mhm. Wenn man das halt so ein bisschen kippt, dadurch, dass man halt die Telefonverbindung protokolliert und die Mehrheit der Befragten haben dann schon irgendwie gesagt, dass sie dem nicht mehr so vertrauen und eventuell auf solche Beratungen, also auch Beratungsstellen von Eheberatungen, Psychotherapeuten, Drogenberatung, gibt es ja alles so Telefonseelsorge.
Richtig, gibt es verschiedene Stellen.
Dass da doch viele Leute dem nicht mehr so vertrauen würden und auch wenn sie es brauchten, nicht anrufen. Obwohl, weil sie halt wissen, dass es nicht ganz so vertraulich ist, wie wir das eigentlich benötigen. Weil ja. wenn man irgendwie so ein gravierendes privates Problem hat, möchte man nicht, dass es jemand erfährt.
Wohl wahr, deswegen ruft man ja bei so einer anonymen Stelle an.
Eben, das ist, also, ja, auch, ist ja auch peinlich.
Man ruft
ja
anonym bei dieser Stelle an, so.
Ja.
Ist peinlich, ja, richtig. Ja. Und wenn da das Vertrauen sinkt, dann haben wir natürlich auch insgesamt wieder das Problem, dass möglicherweise Menschen nicht geholfen bekommen, denen man vielleicht helfen könnte oder die sich gerne helfen lassen würden. Und das ist jetzt gesellschaftlich ja auch nicht wünschenswert. Ja. Von den Personen selbst mal ganz abgesehen.
Das schafft einfach so eine gewisse Angst in der Bevölkerung, wenn man halt immer mehr Überwachung einführt. Die Leute damit, man schränkt sich damit selber auch ein, wenn man dann das Gefühl hat, dass man irgendwie überwacht ist, traut man sich nicht mehr so, seine Meinung zu sagen und ist ja auch wieder schlecht für die Politik, weil gerade da ist es sehr wichtig, dass man irgendwie seine Meinung sagt und die auch öffentlich vertritt.
Es schafft auch eine gewisse Intransparenz. Ne? Man nimmt den Staat ja gar nicht so als transparent wahr, sondern ja. die da, heißt es ja oft. Ja. Die machen das und die wollen was.
Genau,
das
wurde ja auch irgendwie aufgezeichnet und man konnte ja gar nicht nachvollziehen, was für Daten dann später ausgelesen worden sind. Das war auch so ein Punkt von
Genau, man wird ja auch nicht informiert, dass die Daten über einen jetzt ausgegeben wurden oder so.
Weil erstmal liegen die ja nur beim Provider
genau.
und werden dann halt bei Bedarf abgeholt.
Und das soll natürlich der Betreffende nicht wissen, jedenfalls nicht sofort, damit er nicht gewarnt wird und so.
Ja. Ist ja auch sinnvoll. Ich meine, wenn du irgendwie einen Terrorist hast, der da gerade seinen Anschlag startet und dann willst du ihn vielleicht erst nochmal überwachen und gucken, wer da die Hintermänner sind, bevor du ihn dann direkt einlochst. Wenn der eigentlich schon Schreiben hat, oh, guck mal, mich überwachen sie, lassen wir das vielleicht mal besser.
Ja.
Ist halt so unpraktisch.
Klar, deswegen. Aber das ist ja auch andererseits bei Telefonabhörmaßnahmen schon längere Zeit, glaube ich, mehr oder weniger gängige Praxis, dass man abgehörte Leute hinterher nicht informiert, obwohl das eigentlich verpflichtend wäre.
Echt, das ist auch verpflichtend?
Das ist verpflichtend. Du musst sie nicht sofort informieren, je nachdem, genau aus diesen Gründen natürlich, um die nicht zu verschrecken, was weiß ich. Aber du musst die Leute, wenn sich dann zum Beispiel die Unschuld rausgestellt hat, informieren, dass das Telefon abgehört wurde. Ich weiß auch nicht, wie detailliert, aber zumindest... Und das ist was die entsprechenden Behörden anscheinend öfter nicht tun.
Gut, aber das lässt sich auch nicht so nachvollziehen, ne? Weil man das weiß ja nicht, ob man abgehört worden ist.
Nee, das lässt sich überhaupt nicht nachvollziehen, deswegen klappt das ja. Und das ist eigentlich, ja genau, und das, aber es gibt eine Verpflichtung, nützt aber nichts, sagen wir mal so. Und deswegen.
Und man kann es ja nicht überprüfen.
Man kann es nicht überprüfen.
Man müsste eigentlich dann irgendeine Instanz geben, die das überprüft, aber ist ja auch schwierig, dass dann alles.
Wer überwacht den Wächter?
Ja.
Genau.
Nein, die Polizei ist natürlich nicht so dran interessiert, einen darüber zu informieren.
Nö. Ja, das macht vor allem auch Aufwand. Ne? Man muss die dann einen Brief aufsetzen, bla bla bla, zur Post geben und hast du nicht gesehen. Das
kostet auch einfach Geld.
das kostet Geld, das ist einfach Arbeit und das ist irgendwie doof und wenn ich es jetzt nicht mache, das merkt kein Mensch. Hm. Und dann lasse ich es halt.
Ja.
Ist so eine Arbeitsweise, die ist mir persönlich auch geläufig.
Richtig, ich meine, wenn man nichts davon hat.
So manche Sachen macht man halt nicht.
Ja, ja, ging sowieso auch viel um Geld bei dem Gesetz, weil es halt auch große Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, weil die ganzen Provider, alle, die irgendwie E-Mail-Dienst, irgendwie Telekommunikation, Internet, irgendwas anbieten, mussten halt diese Überwachungsinfrastruktur einrichten, um halt alle Verbindungen protokollieren zu können und die auch entsprechend zu speichern über ein halbes Jahr. Wer weiß, wie oft man täglich da mal eine SMS verschickt.
Da gehen so einige
manche Leute schicken da ziemlich viel und wenn man das alles aufschreiben will fürs ganze Land, dann braucht man ein bisschen Platz.
Ja, wobei der Inhalt wird ja jetzt auch nicht protokolliert, aber...
Aber halt auch die Verbindung.
Die Verbindung von wem an wen, wann und auch aus welcher Funkzelle und so weiter, ne?
Genau.
Soweit ich weiß.
Ja, ja. Und genau. Es wurde irgendwie geschätzt, also so dreistellige Millionenhöhe.
Pro Provider oder insgesamt? Oder
insgesamt. Naja, es gibt ja auch kleine Provider, die ja irgendwie...
Die haben dann die kriegen es günstiger. Ja gut, man kriegt glaube ich dann Lösungen angeboten aus der Wirtschaft, ne, um sowas zu machen. Das heißt, es entsteht schon wieder ein neuer Wirtschaftszweig, mehr oder weniger.
Hm.
Ja, schafft Arbeitsplätze.
Genau. Ja, natürlich, wenn Geld ausgegeben wird, wird auch irgendwo Geld verdient.
Also man sieht jedenfalls, es gibt vielerlei negative Auswirkungen dieses Gesetzes.
Hm.
Es gibt viel Kritik. Und der erwartete Nutzen ist eigentlich nach den Studien, die so bekannt sind, eher gering, also sehr gering.
Ja.
Und ich habe ja vorhin versprochen, dass ich noch diese Erklärung vorlesen wollte, die einige Abgeordneten der SPD abgegeben haben.
Machst du das jetzt oder machen wir erst Musik?
Sollen wir nochmal Musik machen?
Ja, Musik ist immer nicht schlecht, oder?
Ja, okay.
Oder haben wir nichts mehr?
Doch, einen habe ich noch.
Ich glaube, wir haben nur eine CD dabei, aber...
Ne, doch, ich habe noch mehr dabei.
Na.
Dann sag mal an, Titel 14, ach, da liegt die CD. Bum, 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 bum. Von Moonrise diesmal. Regret, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Ist doch einfach.
there is just a fake. Just one kiss, a slide, a touch to bring you to insanity. Regret, remain my destiny. Forces me to the bottom of my own. Regret, remain, crawling in, blinding death in my dark hall of doom. And I'm waiting for salvation. Seems to be so far. And at the end I will forget. I will forget. Regret, remain my destiny. Forces me to the bottom of my own. Regret, remain, crawling here, blinding death in my dark hall of doom. Regret, remain, my destiny forces me.
Die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz hier auf Radio Rheinwelle 92,5. 13.01 Uhr ist es heute am 7.03.2010. Und am 2. März hat das Bundesverfassungsgericht das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gekippt. Und das ist heute unser Thema. Der Sieg des Grundrechts, Nordfunk Nummer 50 übrigens, haben wir auch noch nicht erwähnt.
Ja, ja, runde Sendung hier.
Eine runde Sendung eigentlich. Juhu. Eigentlich hätten wir was Besonderes machen sollen.
Eigentlich schon.
Aber
ist
ja
vielleicht was sonst.
Und ich habe ja versprochen, die Erklärung der SPD-Abgeordneten vom November 2007 mal vorzulesen. Die haben nämlich für dieses Gesetz damals gestimmt, aber haben eine Erklärung abgegeben darüber, dass sie sich darüber bewusst sind, dass es eben auch Nachteile gibt. Und jetzt muss ich gucken. Genau. Dem Gesetz, ich fange einfach mal an, ne?
Ja.
Erklärung nach § 31 GO der Abgeordneten. Huch, Entschuldigung, ich bin verkehrt.
Falsche Seite.
Aber hallo.
Ja, große Papierstapel. 32. Die haben viel
gelesen. Ah, ich habe es falsch zusammengetackert. Die hintere Seite gehört nach vorne. Entschuldigung. echt Laien hier auf Radio Rheinwelle. Also Erklärung nach § 31 GO der Abgeordneten. Und jetzt kommen ungefähr 20 Abgeordnete, alle von der SPD. Zur Abstimmung über den Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG war diese EU-Richtlinie. Mhm. Und die Erklärung lautet wie folgt. Trotz schwerwiegender politischer und verfassungsrechtlicher Bedenken werden wir im Ergebnis dem Gesetzesentwurf aus folgenden Erwägungen zustimmen. Erstens. Grundsätzlich stimmen wir mit dem Ansatz der Bundesregierung und der Mehrheit unserer Fraktion dahingehend überein, dass insbesondere durch den internationalen Terrorismus und dessen Folgeerscheinungen entstandene labile Sicherheitslage auch in Deutschland neue Antworten benötigt. Dabei sind wir uns auch bewusst, dass insbesondere durch die rasante Entwicklung der Telekommunikation auch in diesem Bereich Maßnahmen zur Verhinderung schwerster Straftaten notwendig sind. Zweitens. Auf der anderen Seite ist jedoch zu beachten, dass, nicht zuletzt befördert durch die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Freiheitsrechte wie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung konstitutiven Charakter für die Existenz unseres Gemeinwesens haben und die Beachtung dieser Rechte immer wieder angemahnt wurde. Wir erinnern an die Entscheidungen zur Volkszählung, zur akustischen Wohnraumüberwachung, zum Luftsicherheitsgesetz oder zum niedersächsischen Polizeigesetz. Drittens. In diesem Abwägungsprozess gilt für uns, dass Sicherheit keinen Vorrang vor Freiheit genießen darf, will man beides gewährleisten. Weder gibt unsere Verfassung ein Grundrecht auf Sicherheit her, noch ist vorstellbar, dass es ohne Abschaffung der Freiheit eine absolute Sicherheit gegen jedwede Gefährdung durch kriminelles Handeln geben kann. Viertens. In den letzten Jahren hat es eine zunehmende Tendenz gegeben, ohne die Effektivität bestehender Gesetze zu überprüfen, mit neuen Gesetzen vermeintlich Sicherheit zu erhöhen und Freiheitsrechte einzuschränken. Der vorliegende Gesetzesentwurf befördert diesen Paradigmenwechsel und ist deshalb bedenklich. Am Beispiel der sogenannten Vorratsdatenspeicherung sei dies verdeutlicht. Mit dem Gesetz werden die Telekommunikationsunternehmen zum ersten Mal verpflichtet, die im Gesetz aufgeführten Daten zum Zwecke unter anderem der Strafverfolgung über einen Zeitraum von 6 Monaten zu speichern. Das ist natürlich ein gravierender Unterschied zur bisherigen Rechtslage, wonach dem Unternehmen gestattet war, zu Abrechnungszwecken die entsprechenden Daten bis zu 6 Monate zu speichern. Aus dem Recht der Unternehmen wird eine Verpflichtung und auch zu anderen Zwecken. Damit ist die Einschätzung nicht von der Hand zu weisen, dass hier ein Generalverdacht gegen alle Bürger entsteht, die solche Kommunikationsmittel benutzen, ohne dass für die Speicherung als solche ein konkretes Verdachtsmoment bestehen muss. Ähnliche Bedenken gelten auch hinsichtlich der Regeln im Bereich der Telekommunikationsüberwachung, hinsichtlich der unterschiedlichen Behandlung sogenannter Berufsgeheimnisträger. So ist uns zum Beispiel nicht ersichtlich, warum Abgeordnete des Deutschen Bundestages einen höheren Schutz genießen sollen als Rechtsanwälte, Ärzte und insbesondere unter Geltung des Artikel 5 Grundgesetz auch Journalisten. Fünftens. Wir werden diesem Gesetzesentwurf trotz unserer Bedenken zustimmen, weil es den Rechtspolitikern unserer Fraktion gelungen ist, hohe Hürden für die Umsetzung dieser problematischen Restriktionen einzuziehen. Ein generell geltender Richtervorbehalt zum Beispiel für den Zugriff auf bei Telekommunikationsunternehmen anlasslos gespeicherte Verbindungsdaten, das ausdrückliche Verbot des Rückgriffs auf Informationen, die zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung gehören, die Beschränkung des Zugriffs und der Verwertung auf Straftaten von erheblicher Bedeutung machen den dargestellten Paradigmenwechsel weniger unerträglich. Auch die erfolgreichen Bemühungen der Bundesregierung, Veränderungen bei der EU-Richtlinie 2006/24/EG herbeizuführen, so war dort für die Vorratsdatenspeicherung ein Zeitraum von 36 Monaten vorgesehen, werden ausdrücklich gewürdigt. Der Gesetzesentwurf trägt deshalb nach unserer Auffassung nicht den Makel der offensichtlichen Verfassungswidrigkeit auf der Stirn, wie beispielsweise die Vorschläge aus dem Innen- bzw. Verteidigungsministerium zur Online-Durchsuchung zum Einsatz der Bundeswehr im Inneren über die Vorschriften des Grundgesetzes hinaus oder gar zur Neuauflage eines Luftsicherheitsgesetzes. Eine Zustimmung ist auch deshalb vertretbar, weil davon auszugehen ist, dass in absehbarer Zeit eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts möglicherweise verfassungswidrige Bestandteile für unwirksam erklären wird. So, ja, so. Pi lacht schon in sich rein. Also.
Das denken die also. Ja, so war das also, so haben sie sich gedacht, als sie das beschlossen haben.
So haben sich, also das waren etwa 20 Abgeordnete der SPD.
Ich würde jetzt gerne das Zitat von vorher nochmal hören.
Okay, das habe ich ja noch hier. Blätter, Blätter. Du meinst, deswegen, Herr Kollege van Essen, habe ich keine großen Sorgen, dass dieses Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht nicht standhält. Das meintest du?
Das meinte ich.
Das Zitat von Herrn Siegfried Kauder.
Ja, ja. Da hat er keine Bedenken, hat es aber trotzdem nicht standgehalten.
Nee. War von der CDU, CSU.
So kam das bei uns jetzt am Dienstag. Wir wollen aber auch mal gucken, wie das denn in anderen Ländern so aussieht. Man will ja auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Von der EU-Richtlinie sind natürlich alle hier betroffen.
Alle Länder. EU-Länder, ja. Mhm.
Bulgarien zum Beispiel hat da einen ganz anderen Ansatz gewählt als wir. Wir haben ja noch Beschränkungen gehabt, dass man diese Daten nicht einfach so grundlos einsehen kann. Bei Bulgarien ist das ein bisschen anders. Die dürfen das auch bei kleinen Vergehen, nicht nur bei schweren Straftaten, benutzen. Und das Innenministerium erhält direkten Zugriff. Also die können online direkt auf die Daten zugreifen, wie sie das so wollen.
So wie ich im Internet surfe, surfen die in den Daten ihrer Bürger.
Ja.
So. Krass.
Aber ich glaube, es ist ja auch so, dass die Polizei auf Kontodaten direkten Zugriff hat. Die haben ja irgendwelche Schnittstellen zu den Banken.
In Bulgarien oder hier?
Nee, bei uns.
Na, die Polizei? Eher das Finanzamt, nehme ich an.
Das Finanzamt glaube ich auch. Aber ich meine, Polizei kann auch Konten einsehen.
Da sieht man es wieder, wir als Bürger sind total schlecht informiert.
Ja, ja. Wüsste ich eigentlich mal genau, wie das ist. Wäre schon spannend, was man so bei der Polizei alles direkt sehen kann, darf, muss, will.
Ja. Ja. Da bietet sich das Internet als Recherchequelle an, mal wieder.
Ja,
ne?
Ja, aber man weiß ja nie, was man glauben darf. Ne?
Ja, gut, Gesetzestexte lesen, ne? Zum Beispiel.
Gesetzestexte.
Sowas.
Ja. Polizisten selber fragen.
Die wissen es wahrscheinlich auch nicht so gut. So
genau. Nein, die wissen zumindest,
aber
was sie machen.
Auf Streife oder so.
Die wissen zumindest, was wir machen. Also wenn wir jetzt irgendwie sagen,
gut, das stimmt.
Ich darf hier Konten einsehen.
Kann aber sein, dass
ich frage keiner, warum. Dann würde ich mir denken, oh.
Kann sein, dass die Kriminalpolizei da nochmal andere Befugnisse hat.
Bestimmt.
Dann müsste man da nochmal nachfragen. Und die werden da auch nicht hausieren gehen damit wahrscheinlich. Also.
Ja, wahrscheinlich auch irgendwann vertraulich.
Davon gehe ich aus, ja.
Die Inhalte auf jeden Fall.
Wobei Gesetzestexte sind wohl nicht vertraulich.
Zum Glück.
Glück. Und die kann man sehr schön im Internet recherchieren. Mhm. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich es gefunden hatte, aber ich glaube, wenn man da sich ein bisschen reinfuchst, dann...
Ja, ja, man kann ja auch Verhandlungen über Gesetze live nachvollziehen. Gibt es ja Webcam im Bundestag.
Mhm.
Auch spannend dann zumindest wenn die Themen einen gerade interessieren, kann man da mal reinschauen.
Das stimmt. Teilweise wird das auch bei Phoenix übertragen.
Teilweise
also auch nicht
auch
immer und so,
ja.
Aber... Habe ich schon mal gesehen. Und das ist jetzt nicht so, dass das extrem spannend wäre.
je nachdem welches Thema. Spannendes Thema ist, ist glaube ich, aber schon spannend. Also
zumindest eigentlich interessant, sich so ein Plenum mal anzugucken, zumindest.
Mhm.
Also wie läuft das so ab? Wie sitzen die Leute? Wer spricht da? Was sagen die?
Ja, ist auch teilweise sehr unterhaltsam, weil es ja schon redetechnisch geschickte Leute sind, die da auch ihre Zuhörer ein bisschen begeistern wollen.
Das stimmt, ja.
Man will ja die Leute überzeugen und da wird auch mit Humor gearbeitet, wenn es sein muss.
Das ist richtig. Und die machen das ja den ganzen Tag. Und die wollen ja auch mal was zu lachen haben.
Genau.
Unsere Abgeordneten. Das ist ja auch völlig richtig so.
Die sind ja nicht so langweilig.
Nee, man hat, glaube ich, oft ein falsches Bild von unseren Politikern. Das muss man auch mal sagen.
Ja.
Bulgarien macht das halt anders.
Bulgarien macht das ein bisschen anders als wir.
Jetzt
Vereinigte Königreich, England, wie man da so lapidar sagt. Machen das auch anders, weil die speichern die Daten für 12 Monate, nicht für 6. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit sich gelassen. Die hatten auch Pläne, um das irgendwie auszuweiten auf soziale Netzwerke, also auf Facebook, MySpace, dass man da auch alles protokollieren kann, sieht, wer da wem Nachrichten geschickt hat. Das ist ja schon direkt das soziale Umfeld abgebildet. Ist ja praktisch, wenn man da auch drauf zugreifen kann. Ist aber meines Wissens noch nicht umgesetzt, aber könnte ich mir gut vorstellen, die sind ja ein bisschen extremer drauf. Die haben ja auch London komplett mit Kameras überwacht. Jetzt nicht ganz lückenlos, aber ich weiß nicht, wie viel 20.000, 30.000 Kameras sie da eingesetzt
haben. Die haben Kameras, um andere Kameras zu überwachen, weil da schon Kameras geklaut worden sind. Oder angesprüht oder so.
Die haben auch so ein Neighborhood Watch Programm, wurde dann im also es ist nur so ein Pilotprogramm, ist nicht flächendeckend, aber gab es so ein Viertel, wo du dann halt gucken kannst im Fernsehen die Kameras deiner Umgebung, damit du dann praktisch sozusagen deine Nachbarn überwachen kannst.
Nein. Ja, stimmt.
Ja, im Prinzip nett gedacht, dass du halt irgendwie, gibt es ja auch so, dass du irgendwie Nachbarschaft hast, dass du guckst, dass deinem Nachbar keiner einbricht. Und die haben halt...
Ja, das kann man so und so sehen. Aber ist richtig, klar.
Ja.
Wobei, demnächst können wir wahrscheinlich unsere eigenen Häuser überwachen, indem wir selber eine Webcam zu Hause installieren und die dann per Internet anzapfen.
Wieso das denn demnächst? Kannst du auch jetzt schon machen.
Ja, ich ja, aber ich dachte mal so, es gibt ja keine Lösung für ganz normale Leute, die jetzt nicht so computeraffin sind, die man sich halt hinhängt und sagt, so, jetzt geht's.
Ja, ich glaube, es aber ist nicht so kompliziert. Weil du musst ja eigentlich nur, ich meine, die Webcams, die es so gibt, gibt es ja schon einige zu kaufen, die das Bild direkt als Webserver zur Verfügung stellen. Da musst du nur musst du eigentlich nur das Ding ins Netzwerk stecken und an deinem Router noch einstellen, dass du von draußen rankommst.
Ganz einfach.
Ganz einfach, Router, wenn man weiß, wie.
Ganz genau.
Wie das immer ist, ne?
Wie das immer ist. Aber man kennt ja jemanden, der das weiß, bestimmt, ja.
Vielleicht, ja. Ja, in Niederlande, da wollten sie erst 1,5 Jahre speichern. Da war auch der halbe Monat nicht so viel. Sie haben dann aber im Parlament dann nochmal drüber geredet und mit den Strafverfolgungsbehörden gesprochen und mit Forschern aus irgendwelchen Universitäten und haben sich dann doch nur auf ein Jahr geeinigt. Dachten wohl auch, dann 1,5 Jahre ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. In Ungarn, da sind sie nochmal krasser drauf. Da müssen die Ermittler gar keinen Grund angeben, warum sie da auf die Daten zugreifen. Die kriegen die einfach so.
Die gehen einfach hin und sagen, so, ich hätte gern mal gewusst, so und so, und dann...
So, ja, mit wem hat der eigentlich so telefoniert und was macht meine Frau daheim so?
Einfach einen Ausweis hochhalten, dann geht es schon.
Genau, ja, einfach durchwinken. Das wurde aber auch dort kritisch gesehen, weil in der EU-Richtlinie steht ja eigentlich drin, dass das nur für schwere Straftaten benutzt werden soll. Aber bis jetzt ist da noch nichts passiert, meines Wissens.
Wie hat Norwegen das gehandhabt?
Norwegen, Schweden, meinst du?
Schweden?
Hast du gesagt
Schweden? Entschuldigung. Schweden.
Ah,
falsch erinnern.
Habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber wir hatten vorher schon drüber geredet.
Ja, in der Pause haben wir drüber geredet.
Genau. Pause.
In der Musik.
Musikpause.
Für uns ist
Musikpausen,
immer Pause.
Genau.
Für uns ist immer Pause.
Entspannung pur. Einfach ein bisschen Musik hören, zurücklehnen. Ja, genau. Schweden auf jeden Fall. Die haben einfach gesagt, nö, wir machen das nicht. Wir finden euer Gesetz blöd. Die haben sich einfach komplett geweigert, diese EU-Richtlinie umzusetzen. Die wurden jetzt am 4. Februar wurden ja auch vom Europäischen Gerichtshof verurteilt deswegen. Haben es jetzt aber trotzdem noch nicht gemacht.
Weißt du, zu was die verurteilt wurden? Was ist da die Strafe?
Das weiß ich auch nicht.
Geldstrafe, Bußgeld oder so?
Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Konsequenzen gibt überhaupt. Wenn es jemand weiß, wie gesagt, wir suchen immer noch jemanden, der ein bisschen was zu EU-Recht weiß.
Genau, 06 11 60 99 333.
Ja, oder so irgendwelche Fragen, ruft ruhig mal an, wir beißen nicht.
Es gibt Fragen, die wir beantworten können und welche, die wir gerne beantwortet hätten.
Ja, auf jeden Fall, Schweden will jetzt erst nochmal gucken, wie das so ist mit den Menschenrechten, ob das nicht dagegen verstößt, ob sie das wirklich einführen können. Also die sind das noch am Prüfen.
Okay,
schauen wir mal.
Die gucken wahrscheinlich gerade ganz gespannt zu uns.
Ich denke auch, die sind sehr begeistert von dem Urteil hier.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja. Wobei das Urteil ist ja gar nicht nur gut für die Datenschützer, weil es sagt ja, dass man generell sowas machen könnte, wenn man es richtig macht. Und greift halt auch diese EU-Richtlinie nicht an. Allerdings, ja, auf der anderen Seite...
Die stand auch nicht zur Debatte.
Genau, eigentlich. Steht eigentlich nicht zur Debatte. Hätten sie aber drüber meckern können, aber dann hätten sie sich später auch wieder rechtfertigen müssen vor der EU. Das wäre auch stressig geworden für die.
Kann sein, ja. Aber allerdings, man hört natürlich schon so ein bisschen raus, wo die Marschrichtung hingeht mit dem Verfassungsgericht.
Ja, doch, das war eigentlich schon ein klares Urteil, weil sie haben dieses Gesetz, also sie haben ja normalerweise Möglichkeiten, Gesetze zu korrigieren, dass sie sagen, ja, hier, den Absatz müssen wir streichen, weiß nicht, dürfen sowas einfügen, weiß ich gar nicht.
Aber die dürfen nichts einfügen, die können Vorschläge machen.
Ja, Vorschläge machen und
aber
Sachen
können,
streichen.
Soweit ich weiß, Sachen streichen und auch für nichtig erklären oder ändern, teilweise.
Ja, ja, sowas. Auf jeden Fall sind sie hingegangen, haben das Gesetz komplett gestrichen, von vorne bis hinten, gesagt, nee, so geht das hier überhaupt nicht, weil das mit den Menschenrechten, mit unseren Grundrechten nicht vereinbar ist. Und außerdem müssen alle Daten, die bis jetzt aufgezeichnet worden sind, im Rahmen dieser Vorratsdatenspeicherung, die lief ja jetzt schon seit 2 Jahren verpflichtend, seit einem Jahr ganz verpflichtend, da gibt es sogar Strafen dann dafür, wenn man das nicht macht. Ja, und da werden jetzt alle Daten, müssen komplett gelöscht werden.
Hey.
Hey.
Gut.
Schupp, sind sie weg.
Man muss hoffen.
Ja. Ja. Ja, noch ist die Politik, also das war eigentlich ein spannendes Urteil, weil erstmal alle begeistert waren. Jede Richtung hat irgendwie gesagt, so, ja, super, das Gesetz ist nichtig. Die anderen haben gesagt, ja, super. Die Richter haben gemeint, prinzipiell geht's. Wir müssen halt nochmal kurz was nachbessern, aber...
Naja, und jetzt gibt's ja wieder Streit. Die einen sagen, oh, wir müssen jetzt aber ganz schnell nachbessern. Die anderen sagen, ja, sachte, erstmal richtig drüber schlafen und nochmal
genau,
diskutieren.
Starke Bewegungen, das bis zum Sommerpause das noch durchzuboxen. In den nächsten Wochen gibt Leute, die meinen, das ist ja ganz einfach, weil man muss jetzt nur im Verfassungsgericht abschreiben, was die da im Detail hingelegt haben. Die haben irgendwie 60 Seiten, glaube ich, an Bericht geschrieben, an Urteilsbegründung eigentlich.
Das Urteil selbst ist eigentlich kurz.
Ja.
Ja. Die Begründung ist ein bisschen lang.
Richtig, richtig.
Tja. Wir haben jetzt noch einen Interviewpartner. Wir haben im Vorfeld ein Interview per Telefon aufgezeichnet.
Wollen wir vorher noch Musik machen?
Das können wir gleich einspielen, vorher mal Musik. Ja, aber ich muss es ja ankündigen.
Ja.
Ne?
Ja,
und wenn uns jemand erklären kann, was so eine EU-Säule ist, die 0611 60 99 3x die 3.
Oder generell mehr weiß als wir. Wir lassen uns gerne belehren. Wir beantworten auch Fragen, soweit wir das können.
Genau, und wir machen jetzt von Death Boy... So I said you died.
Is your rhythm natural? But down to look. Hear the feet in the corridor. Hold my head down. Life's becoming intolerable since you're not around. When they came looking, I struggled for a lie. Have been too convincing. They took me for a ride. So I said you died. So I said you died. So I said you died. Well, so I said you. Resigned images all fade away, leaving me behind. And it gives me the shivers. Recordings of your voice asking me for forgiveness, as if I had a choice. So I said you died. So I said you died. Thank you.
on the edge of the pavement at the end of the day. Just a name on my credit cards, just a bruise in my pride. Never knew what to tell them, so I said you died. We were in this together, must have done something wrong. So you wrote me a letter, so I sang you a song. Now I'm counting the seconds down till they knock down the door. Turning up with the tear gas, I'm not there anymore.
Das war Death Boy mit You Said, So I Said You Died. Hier ist der Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle 92,5 mit dem Nordfunk im Studio der Tanjev.
Und der Pi.
Und wir haben jetzt das Interview auf Lager mit dem
Angelo Weltens.
Genau, der Vorsitzende der Piratenpartei Rheinland-Pfalz.
Ja, Vorsitzende nicht, aber
der,
das ist im Interview auch nochmal erklärt.
Wieso wissen wir sowas eigentlich nie, wenn wir das ansagen?
Ich glaube, es ist irgendwie Geschäftsführer oder sowas.
Geschäftsführer, na gut. So, das.
Aber im Interview ist es auch selber nochmal drin, also müssen wir ja gar nicht vorher erklären.
Genau,
wir haben genau das, der war auf jeden Fall vor Ort bei der Vorratsdatenspeicherung, als das Urteil am Dienstag verkündet worden ist in Karlsruhe. Ja, und wird uns ein bisschen erzählen, was er da so gesehen hat, wie das so abgelaufen ist.
Genau, das Interview haben wir gestern aufgezeichnet, per Telefon spielen das jetzt ein.
Genau. Also der Angelo, der ist Vorsitzender der Piratenpartei von Rheinland-Pfalz, kann man das so sagen?
Nee, nicht mehr, ich bin mittlerweile politischer Geschäftsführer der Piratenpartei in Rheinland-Pfalz.
Ah, das ist was anderes, okay.
Ja.
Wie unterscheidet sich das?
Vorsitzende ist halt, ja, wie man es so kennt, Vorsitzende und für strukturelle und organisatorische Dinge sowie die Repräsentation nach außen zuständig, und politischer Geschäftsführer ist hauptsächlich für die politische und inhaltliche Entwicklung innerhalb des Landesverbandes zuständig.
Ah, okay. Ich habe gelesen, du sagst selber, dass du schon immer Pirat warst, aber noch nicht so davon wusstest. Was meinst du damit?
Ja, also noch lange bevor es die Piratenpartei überhaupt gab, beziehungsweise bevor ich die Piratenpartei kannte, war ich im Prinzip schon, oder habe ich diese Ziele vertreten, die jetzt erstmals mit dem Grundsatzprogramm der Piratenpartei überhaupt in Worte gefasst wurden. Das ist damit gemeint, ja, dass ich das im Prinzip immer schon vertreten habe, aber das erst mit der Piratenpartei quasi sich manifestiert hat.
Warst du vorher in einer anderen Partei?
Nee.
Du warst vorher politisch aktiv sonst irgendwie in irgendwelchen Verbänden?
Aktiv nicht. Ich war schon immer politisch interessiert, auch schon als Jugendlicher, aber politisch aktiv war ich zuvor nicht.
Also auch nicht in Vereinen oder so?
Nee. Mhm.
Wodurch kam das jetzt, dass du so auf einmal jetzt direkt so hohe Posten auch besetzt hast?
Ja, das hat angefangen Ende 2007, also ich habe auch immer die Nachrichten verfolgt und dann über immer wieder neue Schreckensmeldungen gelesen, unter anderem bei Heise natürlich, immer neue Überwachungsbefugnisse, die eingeführt wurden. Und irgendwann bin ich dann aufmerksam geworden auf die Demo Freiheit statt Angst in Berlin. Dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt nicht nur lesen, sondern auch mal was tun, auf die Straße gehen, dagegen protestieren. Da habe ich dann erstmals Leute vom AK Vorrat kennengelernt und auch von der Piratenpartei. Und bin dann daraufhin auch zum ersten Treffen der Piratenpartei und bin seitdem da aktiv.
Und hast du den Eindruck, dass es irgendwie was bringt, sich da zu engagieren?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen jetzt auch schon allein an dieser riesigen Verfassungsklage, das ist natürlich jetzt nicht allein das Ergebnis von der Piratenpartei, sondern von allgemein dieser ganzen Bürgerrechtsbewegung, die da entstanden ist. Und ich denke, das geht alles Hand in Hand, dass wir einerseits einen politischen Arm haben, der sich wirklich auch im Wahlkampf dafür einsetzen kann und Stimmen von etablierten Parteien klauen kann, und eben die zivilgesellschaftliche Bewegung oder auch die parteienübergreifende Bewegung, die öffentlichen Druck macht und damit auch sehr in den Medien präsent ist.
Ja, wie ist das eigentlich, die Piratenpartei ist ja nicht in den Bundestag gewählt worden, und viele sagen jetzt, das war jetzt eine verschwendete Stimme. Also jetzt nicht ganz zu unserem Thema, aber ich musste jetzt mal deine Meinung zu fragen, wo würde ich gerade an der Leitung haben?
Nee, das sehe ich nicht so. Also die Stimme, die erzielt ihre Wirkung auf vielerlei Weise, jetzt nicht nur damit, ob man jetzt in den Bundestag kommt oder nicht, sondern sie setzt ja auch ein Zeichen. Mhm. Und wir haben jetzt einen Achtungserfolg erzielt mit 2%, dem uns schon eine ordentliche Aufmerksamkeit auch beschert hat und auch bei den etablierten Parteien das Signal gesetzt hat, hey, die Piratenpartei, die hat ist wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz, die klauen uns Stimmen. Das bringt unsere Themen natürlich nochmal mehr in die öffentliche Debatte.
Die Parteien übernehmen die Themen ja teilweise jetzt mittlerweile auch, ne?
Was heißt übernehmen? Sie versuchen auf den Zug aufzuspringen, aber gerade bei CDU und SPD oder allgemein bei den etablierten Parteien ist das Verständnis für unsere Themen immer noch nicht da. Sie versuchen das jetzt irgendwelche Schlagwörter aufzugreifen, aber das Verständnis fehlt einfach für die Themen und die schaffen es einfach nicht, das sinnvoll umzusetzen.
Ja, es wirkt nicht so kompetent, was sie davon sich geben.
Es ist aber so ein bisschen ins Bewusstsein geraten immerhin, sagen wir mal so. Mhm.
Ja.
Ja, genau.
Schön, dann wollen wir mal zur Vorratsdatenspeicherung kommen. Da ist jetzt gerade die Woche ja großes Urteil gefällt worden. Worin siehst du denn überhaupt das Problem bei der Vorratsdatenspeicherung?
Vorratsdatenspeicherung setzt quasi, nicht 80 Millionen Bürger, weil nicht jeder kommuniziert, aber im Prinzip schon jeden Bürger, der Telekommunikation und Internet nutzt, unter einen Generalverdacht. Und es wird anlasslos von jedem gespeichert, wer wann mit wem telefoniert, ohne dass ein Tatverdacht vorliegt. Und das geht einfach zu weit und verstößt gegen die Grundrechte.
Warum ist das ein Problem, wenn man jetzt die Daten speichert?
Inhaltsdaten werden ja nicht gespeichert.
Ja, das macht keinen Unterschied. Auch aus den Verbindungsdaten lassen sich schon zum Beispiel Bewegungsprofile ermitteln oder auch Rückschlüsse auf den Inhalt der Kommunikation ziehen. Das hat das Verfassungsgericht auch bestätigt und gesagt, dass der Artikel 10 Grundgesetz genauso auch für die Umstände der Kommunikation gilt. Das Problem ist allgemein bei der Überwachung, dass ein Beobachtungsdruck entsteht und die Bürger dadurch ihr Verhalten anpassen. Da gab es auch Studien zu, dass auch die Vorratsdatenspeicherung zu einer Anpassung im Kommunikationsverhalten geführt hat. Im Extremfall führt dieser Überwachungsdruck dazu, dass Grundrechte nicht mehr wahrgenommen werden und die freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht mehr stattfindet.
Achso, man verändert dann total sein Verhalten. Das ist natürlich schlecht für die Demokratie auch.
Die Demokratie lebt von der Meinungsfreiheit und der freien Entfaltung der Person. Und wenn das durch Überwachungsmaßnahmen gehemmt wird, weil die Leute Repressionen fürchten durch die Beobachtung, selbst wenn keine Repressionen stattfinden, allein das Wissen, das gespeichert wird und dass es gegen mich verwendet werden kann im Extremfall, führt schon dazu, dass die Leute das Verhalten anpassen.
Aber an sich sollte das ja nur für schwere Taten, Straftaten, für Terrorismus, Kinderpornografie und sowas verwendet werden. Das betrifft ja eigentlich erstmal die Leute nicht direkt.
Das ist so nicht richtig. Der ursprüngliche Gesetzentwurf hat da überhaupt keine Zweckbindung vorgesehen. Das ging so weit, dass es für alle Straftaten verwendet werden konnte, die mittels Telekommunikation begangen werden wurden.
Was runterlade, Raubkopie.
Auch das, also prinzipiell alles, was eben mit Telekommunikation begangen wurde. Und das hatte erst das Bundesverfassungsgericht im Eilverfahren dann entschieden, dass das zu weit geht und da schon eingeschränkt auf schwere und schwerste Straftaten, die eben Leib und Leben gefährden etc. Haben wir erstmal schon dem Bundesverfassungsgericht zu verdanken. Aber mittlerweile hat das Verfassungsgericht ja die Vorratsdatenspeicherung, also auch die Speicherung selbst, komplett gekippt, weil sie nicht mehr im Grundgesetz vereinbar ist in der konkreten Ausgestaltung, wie sie jetzt war.
Ja, es war ja schon von Anfang an unter großer Kritik. Warum meinst du, hat man das trotzdem beschlossen? Ich meine, war ja von Anfang an schon irgendwie die ganzen Kritiker sehr laut. Gab ja auch eine große Petition dagegen.
Warum haben die etablierten Parteien oder die Regierungen das Gesetz trotzdem beschlossen? Weil es ist ja auch nicht das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz gekippt hat, was jetzt, sagen wir mal, aus diesem Themendunstkreis rauskam.
Ja, also das müssen wir jetzt theoretisch den Gesetzgeber fragen, was sie dazu geführt hat, trotz aller Kritik. Mir ist es manchmal auch schleierhaft, wie man so kritikresistent sein kann. War nicht das erste Mal, dass Bedenken von Datenschützern und Bürgerrechtlern im einen Ohr reinkamen und das andere Ohr ungehört wieder rausging. Die SPD oder einige SPD-Abgeordnete haben ja auch teilweise laut eigenen Aussagen mit Bauchschmerzen nur zugestimmt, auch in der Hoffnung oder im Hinblick dessen, dass es ja vom Bundesverfassungsgericht wieder eingeschränkt würde. Also da kommt mir echt die Galle hoch, wenn ich das mal so sagen darf. Also das darf einfach nicht sein, dass der Gesetzgeber schon darauf hinarbeitet oder beim Gesetzgebungsverfahren darauf hinarbeitet, dass es ja vom Verfassungsgericht wieder korrigiert wird. Das ist einfach ein Demokratieverständnis, was ich nicht nachvollziehen kann.
Hat die Regierung Argumente für das Gesetz gebracht, wo du sagen würdest, naja gut, das kann man schon verstehen. Also auch wenn jetzt das Gesetz vielleicht gar nicht so sehr dienlich wäre dafür, aber so, dass man sagen könnte, naja, so kann man das schon sehen, dass es vielleicht einen Nutzen haben könnte, wenn man da jetzt so drüber nachdenkt.
Also, dass es überhaupt keinen Nutzen hat, kann man sicherlich nicht abstreiten, aber man muss diesen Nutzen erstmal belegen und zum Zweiten muss man den in der Verhältnismäßigkeit sehen zu dem Schaden, der dabei entsteht. Es gibt Studien, da heißt es, dass mithilfe der Vorratsdatenspeicherung irgendwie die Aufklärung von Straftaten um 0,0 irgendwas Prozent gesteigert werden kann. Das mag richtig sein, aber deswegen, um eine so geringe Steigerung hervorzurufen, alle Bürger unter Generalverdacht zu stellen und die Unschuldsvermutung umzukehren, das steht einfach in keiner Verhältnismäßigkeit und wurde auch zu Recht dann vom Bundesverfassungsgericht so gekippt.
Genau, da war jetzt am 2. März die Urteilsverkündung vom Bundesverfassungsgericht. Und du warst ja live dabei.
Genau.
Wie kamst du da auf die Idee, extra dafür dahin zu reisen?
Ist ja auch ein Stück. Also ich bin sowieso unten in Karlsruhe am Studieren, also ich habe es nicht weit gehabt.
Okay.
Und habe dann auch zufällig gerade an dem Vormittag keine Vorlesung gehabt und habe mich angemeldet. Also man muss sich immer anmelden vorher beim Bundesverfassungsgericht, wenn man Platz kriegen will. Gerade da war es auch dann war sehr großer Andrang. Ich habe am zweiten Tag der Anmeldung schon gesagt bekommen, da kriegen Sie gerade noch einen Platz im Außenbereich. Mhm. Also ich glaube am dritten Tag war es schon komplett zu. Ja, und ich wollte mir das einfach vor Ort ansehen, weil es ja doch schön ist, mal das vor Ort mitzuerleben und man sicher auch dann also mehr erfährt als über ein Fernsehen. Also Phoenix hat irgendwie nur 20 Minuten ausgestrahlt, da war ich doch froh, dass ich vor Ort sein konnte und mir alles komplett anhören konnte.
Ja, ich stelle mir schon spannend vor, mal live bei sowas, so einer großen Veranstaltung dabei zu sein.
Ja.
Wie lange war denn die Veranstaltung insgesamt?
Die ging knapp über 2 Stunden, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Also hat mich auch überrascht, dass es so lange gedauert hat, aber war auch berechtigt. Also die Urteilsbegründung ist ja sehr lang und umfangreich.
Die wird dann komplett vorgelesen?
Nicht ganz komplett, soweit ich weiß. Also oftmals hat er auch gesagt, dass er für weiteres dann auf die schriftliche Begründung verweist, aber hat schon die wichtigsten Punkte rausgegriffen.
Und das waren immer noch genug?
Das waren noch ordentlich viele, ja.
Was für Leute waren das da so um dich drumherum? Hast du das irgendwie mitbekommen? Wer noch zu sowas geht? Sind das auch irgendwelche Leute von Parteien, die sich da politisch interessieren? Oder?
Also es sind 3 Bereiche aufgeteilt. Wir haben einmal diesen Innenbereich, wo dann auch die Kläger sitzen und die Beklagten. Also waren Leute von der Regierung da, auch von Landesregierung. Dann natürlich hier Gerhard Baum und andere Kläger, der Anwalt Starostik, der und diese Massenklage vertreten hat. Und auch einige Gäste im Innenraum. Dann gab es einen extra Bereich für die Presse. Und ich saß, wie gesagt, im Außenbereich, weil ich mich zu spät angemeldet habe, mit ein paar anderen Gästen. Das schienen mir auch Studenten oder junge Leute auf jeden Fall zu sein, die einfach interessiert waren an dieser Verhandlung.
Hm. Durfte man während der Verhandlung twittern? Ist ja auch mal so eine...
Nee, also es waren weder Mobiltelefone noch Laptops zugelassen. Twittern war für die Presse im Extra-Presseraum erlaubt.
Okay, also das hat man dann direkt vorher alle Handys eingesammelt. Damit
nee,
auf die Idee kommt.
So wurde nichts eingesammelt. Man hätte es theoretisch auspacken können, aber so musste es eigentlich ausschalten.
No.
Ich war jetzt selbst noch nie bei einer Urteilsverkündung. Wie kann man sich das denn vorstellen? Man kommt da rein oder sagen wir mal, man sitzt dann in einem Raum, die Richter kommen dann wohl rein, alle stehen auf oder wie ist das?
Ja, so einfach ist es nicht, weil es wird ja vorher erstmal kontrolliert. Also wie gesagt, man musste sich anmelden. Man kann das entweder telefonisch machen oder per Fax oder schriftlich. Am besten macht man es telefonisch, weil bis der Brief ankommt, hat man möglicherweise schon keinen Platz mehr. wobei das sicherlich nicht bei allen Urteilsverkündungen so ein Andrang ist. Ja. Mhm. Dann kommt man vor Ort. An der Tür sind Einlasskontrollen. Presse und Kläger kommen so rein, beziehungsweise sind dann schon vorher natürlich bekannt. Presse hat Presseausweis und normale Gäste müssen durch die andere Tür rein und es werden Ausweise kontrolliert, es wird mit der Anmeldeliste abgeglichen. Zustände wie am Flughafen. Man muss durch so einen Scanner durch, also kein Nacktscanner, sondern noch die alten normalen Teile, Metalldetektoren das Gepäck, was man gegebenenfalls dabei hat, wird auch nochmal durch so eine Gepäckkontrolle gescannt.
Und Handys bleiben dann draußen und Laptops nehme
ich
an?
Mein Handy konnte ich mitnehmen, das war kein Problem.
Ach so.
Aber ja, das ging. Also steht halt am Treppenhaus, Handys bitte ausschalten und es war in der Einladung, wurde auch verkündet, dass es nicht erlaubt ist, die zum Nutzen, dass man die ausschalten soll, auch insbesondere wie in der Lärmkulisse.
Ja, klar.
Ja.
Und dann kommt man in den Saal? Und
ja, dann kommt erstmal die Vorhalle und als normale Gäste muss man da erstmal warten. Da wird man dann persönlich abgeholt von Bediensteten dort und wird dann zu seinem Platz gebracht. Und ja, dann wartet man da, bis das anfängt, dann kommt auch wieder so ein Saaldiener irgendwann rein und verkündet dann, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt eintritt und dann kommen die Richter hinten durch die Tür rein, alle stehen auf und ja, die nehmen ihre Hüte ab, setzen sich hin und dann setzen uns alle hin und dann geht's los.
Und dann haben die angefangen direkt mit der Urteilsverkündung oder gab es irgendein Intro? Im Prinzip war das, die ganze Veranstaltung war ja eigentlich nur dass die Urteilsverkündung, ne? Das heißt, ein Verfahren war jetzt da nicht mehr.
Da war keine Verhandlung mehr, kein Verfahren, das ging direkt, also ich kann mich jetzt nicht mehr 100% erinnern, aber soweit ich weiß, ging es direkt los mit der Urteilsverkündung im Namen des Volkes und dann die schriftliche Begründung im Prinzip auszugsweise.
Wie war das dann so inhaltlich? Die haben ja beschlossen, dass sie sofort außer Kraft gesetzt wird.
Genau, also zum einen mal wurde festgestellt, dass die Regelung zur Vorratsdatenspeicherung mit der Verfassung nicht vereinbar ist und zugleich wurde das Gesetz dann auch für nichtig erklärt. Es kann auch sein, dass das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt und dann aber zeitgleich eine Frist einräumt der Regierung, das Gesetz nachzubessern. Also das war jetzt in diesem Fall nicht der Fall, sondern die Regelungen wurden komplett gekippt. Das heißt, es gibt im Moment in Deutschland keine Vorratsdatenspeicherung mehr. Ja, das war der eine Punkt. Danach folgte aber noch ein großes Aber dann, wo das Verfassungsgericht festgestellt hat, dass eine Vorratsdatenspeicherung oder eine Speicherung von Telekommunikationsverbindungen nicht schlechthin mit der Verfassung unvereinbar ist, sondern sehr, sehr strengen Anforderungen genügen muss.
Das war irgendwie schon ein sehr, sehr geschicktes Urteil, weil im Prinzip keiner damit ganz unglücklich war, hatte ich so den Eindruck.
Ja, das wundert mich immer wieder. Das war auch schon bei der Online-Durchsuchung ähnlich. Irgendwie kann am Ende keiner wirklich sagen, dass er mit dem Urteil unzufrieden ist.
Dann müsste man wahrscheinlich auch Fehler eingestehen.
Bitte?
Dann müsste man wahrscheinlich auch Fehler eingestehen, wenn man sagt, das Urteil ist total gegen uns.
Ja, genau. Wenn die Bundesregierung jetzt sagen würde, oder dass das Urteil ist sehr total mies, dann müssen wir ja ein bisschen im Prinzip eingestehen, dass sie ja ein Gesetz gemacht haben, was handwerklich schlecht ist und nicht mit der Verfassung vereinbar ist.
Was es ja offensichtlich ist.
Was es auch ist, ja, aber trotzdem wird jetzt irgendwie gejubelt, dass ja jetzt Rechtssicherheit herrscht und man ja jetzt ganz schnell ein neues, sauberes Gesetz auf die Beine stellen darf. Zumindest höre ich so Töne von Seiten der CDU. Die FDP hält sich noch bedeckt. Ich glaube, Leuthäuser-Schnarrenberger hat gesagt, die müssen das Urteil jetzt erstmal in Ruhe prüfen. Da bin ich gespannt, wie von Seiten der Regierung da jetzt neue Initiative ergriffen wird.
Da bin ich auch sehr gespannt. Die FDP hatte sich ja groß dagegen ausgesprochen.
Ja. Ja, ich bin gespannt, gerade weil leider Gottes das Urteil auch vorsieht, dass bei IP-Adressen ein geringerer Schutz gewährt wird. Das heißt, da gibt es zum Beispiel, da muss es nicht zwangsläufig einen Richtervorbehalt geben und das gilt auch schon für Ordnungswidrigkeiten. Da könnte ich mir vorstellen, dass die FDP da schnell einknickt, wenn es heißt, wir müssen ja mit der Hilfe der Vorratsdatenspeicherung Urheberrechtsverletzungen ahnden oder verfolgen.
Was hat das Verfassungsgericht da jetzt eigentlich beschlossen? Also die haben ja, die Daten mussten ja sofort gelöscht werden, die da irgendwie über 6 Monate aufgezeichnet worden sind.
Genau, da es ja keine Rechtsgrundlage mehr dafür gibt, weil das Gesetz komplett für nicht erklärt wurde, müssen auch die Anbieter komplett alle Vorratsdaten löschen. Und gleichzeitig hat das Verfassungsgericht aber auch gewisse Rahmenbedingungen formuliert, wie eine Vorratsdatenspeicherung umgesetzt werden könnte, um mit der Verfassung vereinbar zu sein. Weil die EU-Richtlinie selbst hat das Verfassungsgericht nicht angegriffen. Es heißt, dass der Gesetzgeber durchaus in der Lage wäre, im Rahmen dieser EU-Richtlinie ein verfassungskonformes Gesetz auszuarbeiten.
Also war ja eigentlich so ein bisschen auch die Hoffnung der Kläger, dass man auch diese EU-Richtlinie mit angreift und vielleicht die sogar kippen kann, wer weiß.
Ja, klar, wäre Hoffnung gewesen. Ich bin aber so schon ganz zufrieden. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass tatsächlich das komplette Gesetz gekippt wird. Es wäre auch durchaus denkbar gewesen, dass das Urteil ähnlich ausfällt wie schon der Beschluss im Eilverfahren, dass eben die Speicherung in Ordnung ist und aber nur der Zugriff eben an diese hohen Hürden gebunden ist. Da bin ich froh, dass das nicht gekommen ist, sondern dass auch die Speicherung in der jetzigen Form nicht mit der Verfassung vereinbar ist.
Was mich jetzt noch interessiert, ist Folgendes. Die die Vorratsdatenspeicherung ist ja ursprünglich eine EU-Richtlinie gewesen, die eigentlich in deutsches Recht umgesetzt werden musste. Das hat die Regierung ja gemacht im Endeffekt. Und jetzt ist das Gesetz gekippt worden. Wie geht es denn da jetzt weiter? Wir haben ja jetzt quasi eine EU-Richtlinie letzten Endes doch nicht in deutsches Recht gegossen, derzeit.
Ja.
Wie ist denn das jetzt formal?
Also ich bin auch kein
Jurist. Muss da jetzt wieder nochmal ein neues Gesetz aufgelegt werden?
Ich bin auch kein Jurist, aber ich vermute mal, dass wir die EU-Richtlinie natürlich weiterhin umsetzen müssen und dann eben ein rein europarechtlich jetzt ein neues Gesetz ausarbeiten müssen, was dieser EU-Richtlinie gerecht wird. Ich hoffe allerdings darauf, dass das Urteil und dieser allgemeine Stimmungsumschwung jetzt dafür sorgen, dass sich auch unsere Bundesregierung europaweit dafür einsetzen wird, die EU-Richtlinie zu kippen oder zumindest stark nachzubessern. Das ist jetzt auch der Schritt, den wir mit dem AK Vorrat gehen werden, dass wir uns mehr auf europäischer Ebene stark machen, um die EU-Richtlinie komplett zu kippen.
Mhm. Gäbe es da ähnliche Vorgehensweisen, dass man versucht, eine Verfassungsklage oder so anzustrengen gegen die EU-Richtlinie selbst?
Das wird im Moment noch geprüft. Es könnte von deutscher Seite etwas schwierig werden, weil wir jetzt ja gar nicht mehr betroffen sind, weil wir keine Vorratsdatenspeicherung mehr haben. Also entweder müssen wir dann warten, bis eine neue Vorratsdatenspeicherung in Kraft tritt und dann wieder den innerstaatlichen Weg erstmal gehen übers Verfassungsgericht und wenn das dann erst in letzter Instanz von Europäischen Gerichtshof oder von Europäischen für Menschenrechte, wie heißt das? Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Ja.
Wobei das weiß ich jetzt im
Moment. Weißt du da was, ob da irgendwas angestrebt ist? Also die Iren hatten sich ja, glaube ich, schon gegen das Gesetz beschwert, sind dann aber gescheitert. Allerdings, soweit ich weiß, wurde da nicht der Rechtsgrundsatz mit den Grundgesetzen verhandelt.
Das war kein inhaltliches Problem. Die hatten Klage eingereicht wegen formaler Unzulänglichkeiten.
Hm. Genau, da ging es um formale Sachen.
Ja, genau. Gibt es da irgendeine Klage, die da versucht angestrebt wird von anderen Ländern, die davon betroffen sind?
Ist mir im Moment nicht bekannt. Ich weiß, Rumänien hat ja die Vorratsdatenspeicherung auch gekippt, der Verfassungsgerichtshof dort. Wir müssen jetzt, wie gesagt, prüfen, was wir in Europa machen können, um die europäische Richtlinie zu Fall zu bringen. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis wir da einen Weg ausgearbeitet haben, den man gehen kann.
Das braucht alles sehr viel Zeit. Ich meine, das hat man ja jetzt schon bei den Gesetzen hier gemerkt. Das Gesetz ist ja schon eine ganze Weile in Kraft. Ich weiß gerade nicht, seit 2009, Januar glaube ich.
Seit 2008 schon, seit 2009 dann auch für E-Mails und Internet.
Ach genau, ab 2009 war das dann verpflichtend für E-Mails.
Genau, also eigentlich schon seit 2008 verpflichtend, aber erst seit Januar 2009 wird das auch sanktioniert, wenn man es nicht umsetzt im E-Mail- und Internetbereich.
Ah, okay.
Mal Ausblick für die Zukunft. Das war ja jetzt nicht das erste Mal, dass ein Gesetz gekippt wurde. Die Bundesregierung versucht es immer wieder, ob das jetzt das Abschießen von Passagierflugzeugen ist oder Lauschangriff oder was wir alles hatten. Ne?
Man sollte eigentlich meinen, dass irgendwie Leute haben, die das vorher prüfen können.
Irgendwann muss man ja mal dahinter kommen. Wie ist denn da, hat das irgendwelche politischen Gründe, dass die Leute irgendwie einen anderen Hut aufhaben, dass die eigentlich gar nicht inhaltlich diskutieren, sondern irgendwelche anderen Ziele sozusagen im Hintergrund verfolgen? Also jetzt keine Verschwörungstheorien, aber
kann ja also politische Stimmungsmache sein.
Einfach, dass es so, genau, eine politische Stimmung ist oder eine Art und Weise in der Politik zu arbeiten und zu agieren, die dazu führt, dass man sich eigentlich gar nicht so sehr um Inhalte kümmert, sondern mehr um Formen und weiß ich jetzt nicht.
Ich denke, es wird sich schon um Inhalte gekümmert, zumindest also vermeintlich um Inhalte, wenn es darum geht, Terrorismus zu bekämpfen und Kriminalität zu bekämpfen. Gerade das will man ja vorantreiben von Seiten des Gesetzgebers. Und viele Politiker haben immer noch, ja, das geht meiner Meinung nach in eine völlig falsche Denkrichtung, dass Sicherheit wichtiger ist als Freiheit. Und dahin gehen auch die Tendenzen in der Gesetzgebung. Und dann wird unser Grundrecht oder die Schranken, die das Grundgesetz setzt, werden dabei immer mehr außer Acht gelassen und da muss das Verfassungsgericht dann hinterher korrigieren. Ich finde es bedauerlich, dass das so eine Entwicklung ist und hoffe, dass eben auch da der Gesetzgeber so langsam mal einsieht, dass er eben nicht immer über die Grenzen der Verfassung hinausgehen kann und sich darauf verlassen kann, dass das Bundesverfassungsgericht das hinterher schon wieder richten wird. Das muss vorher schon klar sein.
Ja, du hast ja eben erwähnt, dass der erwartete Effekt, also Positiveffekt der Vorratsdatenspeicherung bei unter 0,1% liegt, also unter 0,1% mehr Aufklärung. Das heißt, wenn man darüber diskutiert, ist ja kaum noch eine inhaltliche Diskussion. Das kann ich machen oder nicht, das hat sowieso inhaltlich überhaupt keine Auswirkung, also zumindest keine positive. Deswegen habe ich halt gefragt, ob es da irgendwie, ob die Leute irgendwie andere Hüte aufhaben. Wahrscheinlich ja, ist eine ganz eigene Denkweise, die man als Bürger kaum noch nachvollziehen kann, nehme ich mal an. Du bist natürlich jetzt mehr in der Politik unterwegs als wir. Insofern spürst du da in der Politik irgendwie so ein ja, so eine Denkweise, die sich eben nicht um Inhalte kümmert, sondern wo immer andere Sachen wichtiger sind. Irgendwas schnell fertig zu kriegen und Hauptsache es gibt was, Hauptsache es gibt Aktionismus oder so.
Ja, das sieht man gerade im Wahlkampf natürlich, dass Gesetze auch aus Aktionismus durchgeboxt werden, um um Stimmung zu machen und es dann nicht mehr um, zumindest nicht mehr um Sachlichkeit geht. Das hat man zum Beispiel sehr stark gesehen beim Zugangserschwerungsgesetz jetzt vom Bundestagswahlkampf, was ja wirklich inhaltlich oder sachlich totaler Murks ist, was selbst dann einige CDU-Politiker nachher eingestanden haben, ja eigentlich war es ja nur für einen Wahlkampf und im Endeffekt will es jetzt gar keiner mehr haben. Und das sehe ich schon so, das ist aber, also allgemein kritisiere ich, dass die etablierten Parteien, insbesondere die CDU natürlich, immer mehr Aktionismus in Sachen Sicherheit und Terrorbekämpfung vor eine kritische Ausarbeitung von echten wirksamen Gesetzen setzen.
Und da geht es dann mehr um das Gewähltwerden als um die Wähler an sich. Das heißt, die Partei geht vor das Land, wenn man so will.
Ja.
Schade. Ja, eine traurige Sache.
Das ist eine traurige Sache, aber wir hoffen, dass es mit den Piraten besser wird. Wenn ihr bei der letzten Wahl 2% hattet, dann wird das vielleicht in Zukunft noch mehr werden.
Ja, ich bin gespannt jetzt vor allen Dingen auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Und ja, nächstes Jahr sind ja auch nochmal einige Landtagswahlen, unter anderem auch in Rheinland-Pfalz bei uns. Ich bin gespannt, ja.
Und die Grünen hatten ja bei ihrer ersten Wahl auch noch nicht so viele Stimmen, dass sie in den Bundestag gekommen sind.
Das braucht eine Zeit, bis das so hochkommt, ja.
Ja, das muss sich langsam hochschaukeln.
Ja, genau. Und irgendwann springt die Piratenpartei dann über die 5%.
Ja, so der Plan. Also die Grünen hatten bei der ersten Bundestagswahl sogar noch weniger als wir.
Genau, und dann wollen wir hoffen, dass die Piraten es dann besser machen.
Ja,
sonst schimpfen wir später über die, wer weiß.
Ja, das hoffe ich auch, ja klar.
Gibt es wieder eine Ausgründung. Gut, dann danke für das Gespräch.
Ja, gern geschehen.
Und schönen Tag noch.
Ja, danke ebenso.
Das war der Angelo Weltins von der Piratenpartei Rheinland-Pfalz. Wir haben jetzt, sagt man das so, mit der Uhrzeit 13:49,
ja, kann man so sagen.
13:50 fast. Unser Thema heute ist der Sieg des Grundrechts. Wir machen jetzt erstmal noch ein Lied, und zwar diesmal von Dan Badiar, Food for Worms. Food for Worms, so spricht man das richtig. Englisch sollte eigentlich schon gehen. Und zwar der falsche CD-Player.
warm smile. A nice illusion. Just to see you on your knees. There is just a fake. Just one kiss. A slide. A touch. To bring you to insanity. Regret. Remain. My destiny. Forces me to the bottom of my own. Regret. Remain. Crawling here. Blinding death in my dark hole of doom. Salvation seems to be so far. Let the end, I will forget. I will forget. Regret. Remain. My destiny forces me to the bottom of my own. Regret. Remain crawling here, blinding death in my dark hole of doom. Regret, remain, my destiny forces me to the bottom of my own.
Das war jetzt nochmal Moonrise mit Regret. Ich habe den falschen Titel erwischt. Allerdings.
Keiner gemerkt?
Nee. Du hast nicht gemerkt?
Nee, ich habe nicht gemerkt.
Aber die aufmerksamen Hörer bestimmt. wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen. 13.55 Uhr nach uns hört ihr Why Should the Devil Have All the Good Music? Wie jeden Sonntag, jeden vierten Sonntag nach uns. Und wir spielen jetzt noch ein bisschen freie Musik. Bevor wir uns dann verabschieden. Mhm. Unser Thema war die Vorratsdatenhaltung, die Vorratsdatenspeicherung.
Vorratsdatenspeicherung, ja.
Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich werde das Urteil mal verlinken auf unserer Seite, auch das Plenumsprotokoll von 2007 und vielleicht noch andere Ressourcen, die ich finde.
Ja.
Weil es ja durchaus wirklich interessant ist, sich das nochmal genauer anzugucken.
Spannend wird vor allen Dingen, was damit jetzt noch weiter passiert. Ob wir wirklich bis zum Sommer ein neues haben. Neuen Gesetzvorlage.
Ja, da werden wir aber dranbleiben und unsere Hörer weiterhin informieren, ne?
Ja.
So, und dann spiele ich jetzt aber wirklich Dan Badja Food for Worms. Ja, das ist das Richtige. We'll be right back. Das war der Nordfunk mit dem Tanjev.
In dem Team.
Und wir machen unsere nächste Sendung direkt genau an Ostern. Das ist der vierte, ist dritte oder vierte? Der vierte, also, glaube ich. Der vierte April.
Ja.
Ja. Wir hören uns dann wieder. Wir haben jetzt 13.59 Uhr nach uns. Hört ihr Why Should the Devil Have All the Good Music? Und die beiden stehen schon in den Startlöchern. Deswegen machen wir jetzt Schluss.
Und wünschen euch noch einen schönen Sonntag.
Bis zum nächsten Mal.